wo bleiben die? Mann! Endlich wieder feiern! Kälte mit Carsten! Wo bleiben die? Boah, ist so dunkel hier. Techno-Club. Eigentlich nicht mein Ding. Ich glaub, zwei... Da hinten, zwei Schatten! Kälte! Carsten! Hallo!
Guck mal, die Vogelscheuche da hinten, hallo, die da rumzappelt. Das könnte da sein.
Lass mal hingehen. Die mit den Leuchtstäben um Hals? Ja.
Ist doch geil. Hi, Jungs.
Hey, Martin.
Hey,
was hast du da
Bling
mit dem Hals?
Leuchtstäbe. Komm, Bier. Noch ein Bier?
Was? Bier? Ja, wir sind hier.
Nein, wollt ihr ein Bier? Endlich feiern.
Nee, was machen wir? Wie ein Stier?
Corona vorbei.
Was machen wir hier?
Feiern.
Nee, wir sind nicht in Bayern. Wir waren nicht in Bayern.
Ist das nicht geil hier? Endlich Rave.
Deine Mutter stinkt wie ein Tier.
Ich komme nicht aus Wales. Das ist ein Rave.
Was will der?
Ich kann euch. Es ist so laut. Sorry, Jungs.
Hat der Football Cave gesagt? Was soll denn das?
Ey, aber ist das nicht geil, wieder feiern?
Niemand will hier
feiern, ey. Die Musik ist zwar scheiße, aber zum Kotzen sitzt auch nicht wirklich.
Komm, wir hatten uns doch gesagt, wir holen jetzt hier irgendwo Spieler ab. Wir lernen jetzt hier neue Spieler kennen. Im Club.
Wie? Wer hier will flennen?
Ach komm, Carsten, lass uns wieder abholen.
Jungs,
hier.
Lass mich doch woanders Spieler suchen.
Ich
Leute,
ich
will sie nur bekloppt
doch
unterwegs.
Hier. Ich geh jetzt mal bitte schön auf den Quaibo-Konzert.
Mann! Aber ich fahre jetzt weiter.
Die Coach Potatoes.
So, liebe Freunde der schlechten Musik, willkommen zu einer neuen Episode bei den Coach Potatoes. Carsten, hast du einen Tinnitus? Kannst du mich hören?
Ich war froh, dass wir nicht auf einem Blaskonzert waren.
Auf was für ein Konzert?
Ein Blaskonzert, was?
Ach Gott. So, und da kommt auch Martin angezappelt.
Ist geil.
Hast du dich wieder beruhigt?
Ich tanze noch, es war geil. Aber war so laut. Ich habe nichts verstanden.
Der ist schon wieder truff, ey.
Ey, aber ich habe mir extra für den Podcast heute was mitgebracht. Ist ja gerade eine scheiß Zeit, aber manchmal muss man auch seine eigenen Happy Moments dabei haben. Von
du machst
Schokolade.
Du Werbung für Schokolade aus Kindern?
Nein, aus Kindern gemachte Schokolade. Nein, aber schade, dass die Kommunikation im Vorspann jetzt nicht so gut geklappt hat.
Ja, du, die Kommunikation im Verband. Nee, was hast du gesagt? Entschuldigung, ich hab Tinnitus.
Ich brauch keinen Verband, ich bin nicht verletzt.
Oh Gott, ich glaube beim Thema. Mein Gott, ey.
Wasch dir mal die Füße. Ja. Rutsch der Dreck aus den Ohren besser nach.
Darf ich mir schon mal ein Lied wünschen?
Nein.
Okay, irgendeine Vorstadt in Deutschland, Lützenkirchen, glaube ich, hieß da 3 Tage wach. Das passt gerade so schön.
Wieso 3 Tage wach, weil Martin nichts hört? Das musst du mir erklären.
Der hat 3 Tage durchgefeiert, 3 Tage wach, so wie Martin gerade.
Aber Techno-Club ist geil gewesen. Musste man wieder sein. Endlich feiern und bald fällt ja auch die letzte Maßnahme.
Bist du auch eins von diesen hedonistischen Arschlöchern, deren einziger Lebenszweck nur noch darin besteht, wann kann ich wieder feiern und laufen?
Ja, klar.
Ja, feiern.
Zwei Jahre ohne nicht feiern.
Genau. Ja. Was willst du denn feiern? Ich will feiern. Was willst du feiern? Ich will feiern. Danke fürs Gespräch.
Aber
also, du siehst Martin an der Thematik tanzen. Ja, da scheiden sich hier die Geister.
Naja, macht ja nichts. Aber ich habe jetzt einen Song für unsere Playlist.
Oh Gott.
Von Skunk and Nancy, Hedonism.
Dachte ich mir schon.
Ja. Oh mein Gott.
Aber geil.
Ja, dem geneigten Zuhörer wird aufgefallen sein, dass wir hier leicht verspätet auftreten, beziehungsweise dass der Rhythmus ein bisschen durcheinander gekommen ist. Carsten, ja. Woran liegt denn das? Erzähl uns doch mal.
Ja, das liegt unter anderem daran, dass wir denn alle jetzt irgendwie doch festgestellt haben, dass du coachst, ich coache und Martin
Rockband.
Moment,
und
Moment.
Eine Rockband hat.
Na, Moment, toll. Carsten. Nee. Also, wir wollen ja mal festhalten, unser bisheriger Aufnahmetag war immer, schon immer ein Freitag gewesen. Und jetzt kommst du und sagst, nee, Freitag geht nicht mehr, ich muss coachen.
Ja, ich wäre ja dann wieder zu Hause gewesen, so zwischen 9 und 9:30. Aber dann sagte dann auch jemand wie Martin beispielsweise, nee, das ist mir zu spät, ich muss Nulu machen. Ne? Ja, also halten wir mal fest, wir haben schon mal festgestellt, so Das ist blöd, wenn man an verschiedenen Tagen coacht. Ne? Kälte, wann coachst du?
Ich habe montags Meeting, Dienstag Training und Donnerstag Training und Freitag optional auch nochmal ein Meeting.
Ach, freitags auch optional ein Meeting, ne? Hm. Ich habe Montag, Donnerstag, Freitags. Was bleibt denn noch übrig, ne? Unter der Woche. Tja, Martin, der hat dann auch noch irgendwelche Verpflichtungen, ne?
Ich bin ja auch noch da. Auch wenn ihr mich rausschmeißen wolltet in der letzten Folge. Weil das von sanktionieren wolltet. Echt?
Ja.
Also ich habe das ja mit Vergnügen gehört, was ihr für einen Unsinn über mich erzählt habt. Und ich war auch wirklich sehr sauer. Ja,
was für ein Unsinn.
Entschuldige mal, nur weil wir deine Yacht finden wollten und dann festgestellt haben, du hast gar keine.
Hast du jetzt eigentlich Angst, wenn du das nächste Mal nach Malle fährst, dass da kein Schiff mehr ist?
Also über meine Schiffe mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen, dass ich mich nicht entscheiden kann, welches Schiff ich jetzt nehme, was gerade frei ist. Nehme ich das oder das?
Naja, solange man noch fahren kann.
Genau, ne? Solange es noch schwimmt. Okay, noch ein Liedwunsch, ne, zu unserer desaströsen Aufnahme am Freitag, die nicht stattgefunden hat. Beastie Boys Sabotage.
Okay. Ne?
Wobei du hier der Saboteur bist, wollen wir nochmal festhalten.
Ja, aber das ist ja halt blöde Kommunikation gewesen. Und wie hieß das Album? Ill Communication.
Ach, boah, ja, nicht schlecht. Das Album hatte ich heute auch an dem Wickel. Ich wollte nämlich den Song Get It Together nehmen.
Nein.
Mensch. Dann hänge ich mit meinem Beastie Boys Song Something's Gotta Give aber ein bisschen außen vor.
So, jetzt ist aber das Problem. Also Fazit ist ja, wir haben uns jetzt auf den Tag geeinigt. Heute ist?
Mittwoch.
Mittwoch. So, jetzt haben wir aber noch nicht das Problem gelöst. Wann kommt jetzt die Episode raus? Oder wann wird sie rausgekommen sein?
Bald. As soon as possible.
When it's done.
Also, ich möchte nur darauf hinweisen, wenn wir auf den Mittwoch aufnehmen und auf den Sonntag wieder veröffentlichen, ist ja schon wieder eine halbe Woche vergangen. Und dann sind wir für unsere Hörer, die uns aktuell hören, nicht mehr auf dem Laufenden.
Also bei unseren alltäglichen Redaktionssitzungen, die ich mir wünsche, könnte man ja beschließen, relativ schnell wie ein Zahnrad ineinander zu arbeiten. Der eine macht das, der andere macht das und das am nächsten Tag fertig ist.
Dann sagt Carsten wieder, ich mach alles und dann ist er wieder überarbeitet.
Oder sagt gar nichts und macht es einfach so.
Habt ihr Beef, ihr beiden? Seid ihr die Beef, die Boys?
Ich hab nur gerade Bock auf eine Beefy.
Beefy-Pizza.
Wo ist die Beef? Ach nee, das war ja, wo ist der Deinhard? Egal.
Genau.
Nee, also Podcast, wenn ihr den hört, müsst ihr uns mal schreiben. Wann habt ihr ihn in eurem Podcatcher gehabt?
Wann ist euer Podcast-Tag? Euer Podcast-Ort?
Ja, aber ganz im Ernst. Also ich meine, die Frage ist ja, man nimmt irgendwann auf. Und wann haben die Leute Zeit, das zu hören? Ja, weil wenn man das zum Beispiel zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, wo die Leute keine Zeit haben zu hören, und dann warten, ihn zu hören und in der Zwischenzeit kommen andere Podcasts, die sie auch hören wollen und dann hören sie erstmal die und vergessen uns.
Ich sag mal so, wir haben uns ein bisschen davon entfernt, immer so die News der Woche rauszubringen. Ne? Das machen wir großartig gar nicht mehr, sondern reden über generelle Sachen. Aber trotzdem ist es schön, abzugreifen, wir haben ein paar Sachen mal auf und ein bisschen blöd, wenn wir dann 3 Wochen später das veröffentlichen und das ganze Ding hat sich schon längst erledigt, ne?
Naja, bloß irgendwann sind wir mit unseren Themen durch, dann bleiben uns nur noch die News der Woche.
Och nö, nee. Ich will nicht schon wieder beim Verband reden oder über Carsten Spengemann versus AVD oder sowas,
aber keine Lust drauf. Aber Kommunikation ist ja sozusagen das Thema dieser Folge, die nach meinem Gutdünken heißen würde, Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Und ich finde es ein guter Titel. Auf jeden Fall ist ja immer die Frage, ich habe so viel zu tun und eigentlich macht ihr jetzt genau dasselbe wie die Spieler, über die ihr hatet. Nämlich, dass die Spieler sagen, ich kann nicht und hab da und heute kann ich nicht, heute fehlt mir ein Zahn.
Also ich möchte hier nochmal betonen, ja, zeitlich gesehen habe ich hier 100% Commitment hier, ja, ich verschiebe hier alles für den Podcast. So nämlich.
Ja, ich auch. Ich war extra heute nicht einkaufen.
Soll ich jetzt eine Bronzestatue für dich gießen lassen?
Ja, bitte.
Mit einer Punze am Arsch. Eine
Pose. Verstehst du?
Demnächst brauchen wir ein Denkmal.
Wer bringt den Song jetzt auf die Playlist?
Nee, ich traue mich nicht.
Schreibst du auf, Kälte, die Songs?
Nee. Ich dachte, ihr macht das.
Nein.
Doch, also, Kommunikation. Nein. Ich dachte, du machst das. Nee, ich dachte, du machst das.
Aber letztens bei mir auf Arbeit. Ja, ich dachte, du sagst der Bäckerei Bescheid, dass wenn Montag der Laden zu ist, dass dann keine Brötchen, Baguettes geliefert werden. Ich dachte, früher war das aber anders. Wir haben es einfach nicht geregelt. Wir haben nicht darüber gesprochen.
Tja. Ja.
So, also ich schreibe mal hier auf.
Ja gut, halten wir schon mal erstmal fest, die erste These des Podcasts ist, denken ist nicht reden.
Annehmen ist nicht vereinbaren.
Okay, aber was ist denn sonst erstmal diese Woche passiert, bevor wir jetzt hier anfangen, großkopfert zu werden, ja, und so Philosophiestudium raushängen lassen?
Also seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, ist ja ein Krieg ausgebrochen. Und das war
aber nicht, weil wir nicht gesprochen haben.
Na, zumindest war das als das letzte Mal meine Wenigkeit, die hätte sein sollen. Ich muss gestehen, Potatoes, das hat mich ganz schön mitgenommen und ich war nicht in der Stimmung. Und das ist erstmal passiert und jetzt gerade ist es irgendwie ganz cool, sich mit weltlichen Dingen abzulenken, weil man den Rest sowieso nicht beeinflussen kann.
Ja, mein Wort der letzten Woche war Doomscrawling. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Begriff gibt. Habt ihr das schon mal gehört? Doom-Scrolling, wenn du durch die ganzen Nachrichten scrollst, die nur schlimm sind, nur schlimm, 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 und dann verlierst du dich da drin und dann hast du das Gefühl, du musst ja unbedingt eine Gasmaske kaufen.
Ja, oder Sonnenblumenöl. Oder diese Tabletten, diese...
Diodetabletten, die nichts
bringen? Ja, genau.
Tja, ne, oder habt ihr noch Toilettenpapier? Ich meine ja nur.
Ey, jetzt Toilettenpapier mit Sonnenblumenöl eintunken. Das ist eine Geldanlage.
Das ist definitiv eine Geldanlage, ne? Und das Schöne an unserem Podcast ist, ne, wir machen das mal live, die Aufnahme, ne? Und dann haben wir immer das Gefühl, wenn jemand, sag ich mal, aus der Aufnahme rausfliegt, was ist jetzt passiert?
Oh nein.
Hast
du schon den Ticker gecheckt? Ach nee, Kälte war einfach nur weg.
Na, Kälte war einfach nur ganz kurz weg. Der hat gesagt so, nee, die reden schon wieder über böse Sachen. Ich will einfach nur weg. Ich will das mir nicht mehr
anhören. Aber Kälte steht heute im Leben.
Das Kälte, gar nicht ist, so schlecht. Kälte ist heute, wie der Rheinländer sagen würde, genau das Gegenteil von der frohen Natur. Ne?
Nein. Zumal steht nicht nur im Leben, sondern ist zurück im Leben, weil Kälte ist auch die Woche wieder am Arbeiten und wieder nach 3,5 Monaten. Ich weiß nicht, ob ich es mir schon gewünscht hatte, aber ich nehme von House of Pain Back from the Dead.
Okay, und weil du da so schön stehst, nehme ich Elton John I'm Still Standing.
Hatten wir schon.
Echt?
Ich glaube schon.
Ja, garantiert. Was? Wir hatten garantiert schon Elton John ein paar Mal.
Okay, House of Pain, das Brothaus. Wie heißt der Song?
Back from the Dead.
Back from the Dead. Geil.
Ja, so sind wir mal, ne?
Jeder Song so ein Ding, was man sich auch auf dem Arm tätowieren könnte.
Back from the Dead. Also okay, richtig. Du bist jetzt wieder back in Business, bist auch back in Coaching-Business. Wie ist es jetzt bisher gelaufen?
Naja, so ein bisschen schleppend. Wir haben ja viele Leute, die dann auch wieder mit Football erst anfangen und denen muss man dann auch erstmal beibringen, wie man halt richtig trainiert, wie man halt sich so ein Mindset aufbaut und was alles dazugehört, um Football zu spielen.
Kälte, aber bevor du sozusagen jetzt da ins Detail gehst, für die Leute, die das damals nicht gehört haben, was machst du denn da jetzt? Also was, Berlin Adler, da bist du jetzt in einem Team und was ist das für ein Team? Was für eine Funktion soll dieses Team erfüllen?
Na, letztendlich ist es ein zweites Herrenteam, Berlin Adler, ein Traditionsverein, den es ja schon ewig und 3 Tage gibt, hat ja eine Hauptherrenmannschaft, die jetzt auch wieder in der GFL spielt, also in der höchsten deutschen Spielklasse. Und die haben jetzt beschlossen, aufgrund der Personallage, die ja immer angespannter wird, wir brauchen ein Fundus, beziehungsweise ein Pool, in dem unsere Nachwuchsspieler ausgebildet werden. Und das ist dann halt die zweite Herrenmannschaft. Dementsprechend heißt die zweite Mannschaft auch Academy, Berlin Adler Academy. wo wir dann halt Jungs, die dann entweder aus der Jugend hochkommen und dann noch ein bisschen Ausbildung brauchen, dort nochmal geschliffen werden. Beziehungsweise schleifen ist ein hartes Wort, aber wird verfeinert. Aus einem Rohdiamant wird ein richtiger Diamant. Und dann haben wir noch Leute, die dann quer einsteigen in Football. Die werden dann halt dort auch ausgebildet. Plus die ganzen Leute, die sowieso Bock haben, Viert- oder Drittliga-Football zu spielen. Genau, und da bin ich Offensive-Line-Trainer.
Ja, das war eine sogenannte
Position-Coach.
Ne? Genau. Und die ersten Probleme jetzt in der ersten Woche waren, die Leute wieder so ein bisschen in das Mindset zu bringen, jetzt richtig Leistung abzuliefern, sich wieder um Playbook zu kümmern.
Naja, Problem ist es jetzt nicht wirklich. Mit der Herausforderung haben viele Teams in der Klasse zu tun, weil du halt eben auch viele Leute hast, die dann halt arbeiten müssen. Und immer mehr Leute müssen ja auch im Servicebereich arbeiten, wo du eben lange Schichten hast. Na, du kennst das ja selber, Martin, du arbeitest im Geschäft und bist dann halt auch mal bis um 8 Uhr abends unterwegs. Und wir haben einige Leute, die dann im Schichtbetrieb arbeiten und die können dann halt nicht immer abends trainieren und müssen dann halt gucken, wie ihre Schichten liegen, wann sie sich dafür mal irgendwie was freinehmen können, beziehungsweise die Schichten umlegen können. Und das sind dann so die Herausforderungen, die man da halt hat in so einer Klasse.
Dazu habe ich gleich mal eine Frage. Habt ihr Spieler, die eigentlich von ihrem Können in die erste Mannschaft gehören, aber die aufgrund ihres beruflichen Arbeitsalltags und wegen der Zeiten dann eher in die zweite Mannschaft gehen?
Sowas gibt's auch, ja. Ja, aber für die GFL-Mannschaft muss man halt schon einen Effort bringen. Da muss man wirklich regelmäßig und möglichst immer beim Training sein. Und wenn das dann halt sehr, ja, ausufern ist jetzt ein falsches Wort, wenn es jetzt halt überhand nimmt mit diesen Schichtbetrieben und so, ne, dann wird das halt für so eine GFL-Mannschaft dann halt schwierig. Dann guckt man halt dann doch leider, gibt es dann eine andere, die regelmäßig da sind und dementsprechend die Leistung bringen können, weil jemand, der nicht regelmäßig trainieren kann, kann zwangsläufig halt nicht die Leistung bringen, wie jemand, der immer beim Training ist.
Ja, und das ist also eine Beobachtung, die man in den letzten Jahren machen konnte, seitdem Kato und ich angefangen haben, dass Teams in der ersten oder zweiten Bundesliga inzwischen auch Kaderstärken haben von jenseits weit über 50, ja, damit sie genau diese Ausfälle, sag ich mal, kompensieren können. Also nicht nur Verletzungen, sondern auch Leute, die partout wegen Schichtdienst nicht können. Und was Kato jetzt so schön, sag ich mal, artikuliert hat als Beobachtung, ist ja etwas, was viele Teams unterhalb der Regionalliga damit zu kämpfen haben. Ne? A, genug Leute beim Training zu haben, B, die richtigen Leute beim Training zu haben und dann C, halt diese ganzen Ausfälle auch während Schichtdienst oder irgendwelche anderen Sachen.
Wie viele Spieler hattet ihr jetzt?
Bei uns?
Ja.
Wir haben jetzt einen Kader von fast 50 Mann auf dem Papier. Okay. Da kannst du halt immer noch mal einen ganzen Batzen abziehen, Karteileichen, dann bist du irgendwo wieder bei 30 Leuten, würde ich mal vermuten.
Ja. Na, ich frage, weil ihr letzte Woche ja mit Dennis Jakobsen von den Dachau Thunder gesprochen habt und die spielen.
Ja, war ein schönes Gespräch, ja.
Die spielen ja, glaube ich, vierte Liga? Oder ist es in Bayern die fünfte? Dachau?
Nee, die vierte.
Ich war ja erstaunt, erstmal, was die da für ein Staff aufgebaut haben und wie professionell die das angehen. Also, wenn man dem zuhört, denkt man, die spielen erste, zweite Liga. Und erstaunlich auch für eine Mannschaft, die so im Vorort von München agiert, wo es halt auch die Cowboys gibt. Und was war das zweite Team, was da in München noch?
Rangers.
Die Rangers. Aber da gibt es auch drumherum noch ganz viele Teams.
Ja, genau, aber trotzdem, also da für diesen Umstand da locker 55 Spieler oder wie viele das waren, an der Hand zu haben, das ist schon beeindruckend. Ja, und deswegen jetzt zu euch dann halt als Berliner Traditionsteam, auf einer ähnlichen Ebene, da muss man schon fast fragen, was fehlt euch, was die haben?
Naja, uns fehlt in der Hinsicht nichts. Also wir haben ja das Team jetzt gerade erst im November angefangen aufzubauen. Bei uns müssen halt noch sich so einige Dinge fügen. Die müssen anfangen, ineinander zu greifen. Coaches müssen sich absprechen. Das System muss ausprobiert werden und geteacht werden. Du darfst auch nicht vergessen, die Trainer, die da jetzt auch halt auch angefangen haben, die kommen auch vorher von woanders her. Ja? Die müssen dieses System auch erstmal lernen, genauso wie die Spieler. Und da gibt es dann ab und an mal so kleine Unstimmigkeiten, die dann beseitigt werden müssen. Und in der Hinsicht fehlt uns da nichts. Wir müssen das halt aufbauen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Die Jungs, die wir beim Training haben, geben tierisch Gas. Die haben auch richtig Bock drauf. Und wir müssen jetzt halt irgendwie gucken, wie wir einen Rockaround hinkriegen, die Leute abzucoachen und abzuholen, die halt nicht immer zum Training können. Und da ist jetzt zum Beispiel die Idee, dann halt verstärkt mal Wochenendkliniks dann anzubieten, um zu gucken, vielleicht kommen die ja dann dahin, wenn sie jetzt halt nicht zum Wochentraining kommen können. Über sowas muss man sich dann halt Gedanken machen.
Ich muss mal gerade ein neues Verb notieren, abzucoachen. Ich finde das cool.
Kanntest du nicht?
Nee, das habe ich bisher.
Das klingt eher nach mal. Saisonende, oder?
Nee, das klingt irgendwie so. Das klingt so richtig hyperprofessionell. Ja, da muss ich den mal ganz kurz abcoachen. Moment. Zack, 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 blablabla. Fertig. Abgecoacht.
Naja, unsere beiden Koordinatoren, Defense und Offense Coordinator, die packen da auch jede Menge Effort rein. Also die haben beide ein enormes Fachwissen, auch was physisches Training angeht, nicht nur das Football-Training, sondern halt auch Conditioning und dann halt Krafttraining, da bringen die viel Wissen mit. Und ist schon enorm, was wir da abfackeln. Ich meine, für eine zweite Herrenmannschaft haben wir 10 Trainer. Ja, 10 Trainer, da würden andere Trainer töten, andere Teams töten für.
Und weißt du, warum ich mich gerade erinnert? Ich erinnere mich an Teams, die gesagt haben, weit in unteren Ligen, ja, das können wir ja nicht machen, wie die Krokos oder die Braunschweig Lions, wir haben das Geld nicht. Und dann guckst du dir teilweise an, ja klar, die haben Geld, können sich, sag ich mal, Qualität auch leisten, die Geld fordern kann. Aber viele Sachen sind ja dann, sag ich mal, organisatorische Tiefe, und organisatorische Tiefe kostet meistens erstmal nur Zeit und Personal und erst ein tertiär irgendwo Geld. Ja, und das finde ich ja das, was denn beispielsweise Dachau auch so schön macht. Die machen sich erstmal organisatorisch erstmal Gedanken. Und wenn ich eins gelernt habe in all den Jahren, ist, Football ist primär Organisation und Logistik.
Was sind jetzt so in dieser Phase der Vorbereitung so für alle anderen Teams als auch für euch so die typischen Probleme, auf die ihr stößt? Also wir haben ja jetzt ein paar Football-Coaches und Betreuer und Organisatoren mithören, die werden das vielleicht bestätigen, aber was könnt ihr erzählen? So, was ist so jetzt so Mitte März so das typische Problem, vor dem ihr alle steht?
Oh, wo wollen wir anfangen? Wollen wir mit Trainingsbetrieb erstmal anfangen?
Genau, jetzt ist halt so die Phase, wo die Spieltermine festgelegt werden. Bis jetzt in so einer, also manche Teams oder in manchen Ligen wird es vielleicht noch so sein, dass du noch gar nicht genau weißt, wann es losgeht. Wir hatten jetzt unsere Ligasitzung letzte Woche gehabt. Bei uns stehen jetzt die Spieltermine so weit, wenn nicht wieder ein Team kommt und die umschubst. Und wir sind jetzt, oder beziehungsweise jetzt ist halt so diese Phase, wo du von diesem Konditions- und Techniktraining darüber gehst, so langsam erst die Spielzüge zu implementieren, diese ganze Taktik. Und da ist es dann halt wichtig, dass du eben deine Spieler da hast. Ja, wenn du 11 Mann in der Offense brauchst, dann ist immer doof, wenn du vielleicht nur 8 hast. Ja, weil dann fehlen da irgendwo Spieler, dann kannst du es nicht genau üben. Und das ist so meistens ein Knackpunkt.
Ja, es ist Brot- und Butterzeit gerade, ne?
Aber wo du gerade gesagt hast, Playbook, da ist ja nochmal anschließend an das letzte Gespräch, was ihr geführt habt, miteinander. Ihr habt ja ein Playbook, das habt ihr in der Saison davor benutzt. Das wird wahrscheinlich hier und dort auch super funktioniert haben. Und trotzdem müsst ihr da was ändern. Also wie sieht denn das aus? Also wo guckt ihr danach? Wo holt ihr euch neue Spielzüge her? Was verändert ihr und warum verändert ihr das,
Carsten? Also grundsätzlich sollte man das spielen, was man kann. Das, was ich gerade meinte mit Brot- und Butterzeit. Es gibt Teams, die haben halt ihre 500 Plays, ja, und versuchen die alle zu trainieren, was ich total wahnsinnig und bescheuert finde. Ja. Und das hatten wir schon anfangs vom Podcast schon mal erwähnt, ne? Du hast dein Playbook, du hast dein Team und jetzt muss man gucken, dass es zusammenpasst. Was du letztes Jahr gespielt hast, was da funktioniert hat, eventuell funktioniert es nicht mehr, weil du die Spieler dafür nicht mehr hast. Und das musst du frühzeitig erkennen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo man das spätestens hätte merken müssen.
Okay, also selbst auf eurem Niveau guckt ihr, dass das Playbook sich nach dem Spielermaterial, was ihr zur Verfügung habt, orientiert.
Na, bei uns ist es ein bisschen anders. Also haben wir mit der zweiten Herrenmannschaft ja dieses Playbook vorher noch nicht spielen können, weil wir sind neu. Mhm. Also ist es für uns eben halt eine Premiere, damit zu üben. Und wir reduzieren das quasi auf das Nötigste. Ja, wenige Plays, die wir so gut wie möglich dann versuchen zu spielen. Und wir versuchen die Spieler dann dahingehend, also zum Playbook zu bringen. Normalerweise würde ich halt auch immer sagen, ne, it's not about X and O's, it's about Jim and Joe's. Also ne, passt dein Playbook immer an die Spieler an. Hier versuchen wir es ein bisschen andersrum, wobei wir aber innerhalb dieses Playbooks versuchen, es unseren Spielern so einfach wie möglich zu machen, mit ganz einfachen Entscheidungsregeln, ganz einfachen Techniken, dass das da nicht zu schwer wird.
Ja, und bei uns im Jugendbereich ist das Playbook sekundär. Primär ist halt das Spielverständnis und Technik ganz, ganz wichtig. Was nützt ihnen ein total tolles Playbook, was sie auswendig kennen, wenn sie nicht wissen, warum, wie man etwas spielt? Vor allem, wenn sie später hochgehen in eine Herrenmannschaft und man denen komplett alles neu erklären muss. Das bringt nichts. Ich habe genug Teams erlebt, die einfach nur ihr Playbook durchrasseln und die Jungs wussten, wenn sie hochkamen in eine Herrenmannschaft, überhaupt nichts von irgendwelchen Coverages, sondern ja, haben einfach nur das Play durchgespielt, was der Coach gesagt hat und haben sich um nichts weiter gekümmert und es wurde auch nichts weiter erzählt. Ne? Also U19 ist ähnlich wie bei der Academy, einfach Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Und das ist halt auch das, was am meisten Spaß macht, den Jungs einfach mal zu erklären, warum macht man etwas.
Oder den Mädels.
Oder auch den Mädels. Na gut, da sind wir gerade im Aufbau, da gut, arbeiten wir ganz basic gerade.
Gut, bei der U19 hast du keine Mädels, sondern ein Herren-Football-Team hast genau. Du auch keine Mädels. Seltener. Aber prinzipiell schon, ja.
Ja, genau.
Also da unterscheidet sich ja wahrscheinlich die Vorbereitung nicht, oder? Ob da Männer oder Frauen trainiert werden.
Das hängt immer davon ab, wie viele neue Leute du im Team hast. Wenn du jetzt ein normales Team hast, wo vielleicht so ein Fünftel neu im Team ist, kannst du diese ganzen Basic-Sachen relativ kurz halten. Wenn du wie jetzt, wie ein Ladies-Team haben, was komplett neu auf Paho hast, ja, wir fangen echt wirklich mit Sideline an und Goal-Line, den ganzen Grundbegriffen, erstmal um zu zeigen, auf was für ein Feld bewegen wir uns. U19 selber, da gehen wir davon aus, dass sie es entsprechend wissen. Lassen uns natürlich ab und zu mal nebenbei fallen in der Theorie und kümmern uns mehr um wichtigere Sachen. Wie beispielsweise, was ist eine Playside? Oh mein Gott.
Ansonsten nochmal zu der Frage, was man da jetzt an Spielzügen verändert, beziehungsweise warum. Also wenn man so ein Playbook erstellt, denkt man sich ja normalerweise, okay, im ersten Jahr nehme ich so die Rumpftaktik, ja, also wie Carsten sagte, die Bread and Butter Plays, also wirklich die Basis. Und nächstes Jahr baut man darauf auf, wenn sie geklappt haben. Dann sagt man, wenn unser Run, unser Laufspiel gut geklappt hat, dann können wir auch aus dem Lauf eine sogenannte Play-Action machen. Ja, dann gibt es da so ein bisschen, nennen wir es einfach mal Trickspielzüge, die man daraus entwickeln kann. Aber dazu brauchst du eben vorher die Basis, die funktioniert hat. Na, und wenn die funktioniert hat, dann gehst du nächstes Jahr einen Schritt weiter, nimmst neue Spielzüge hinzu und so baut sich das dann langsam auf. Beziehungsweise, wenn irgendwas nicht geklappt hat, überlegst du, können wir das nachcoachen oder schmeißen wir das wieder raus?
Jetzt kommt der Dummy Martin von der Seite. Was ist denn eigentlich eine Play-Action?
Carsten.
Kater, der du mal. Du bist der Offense-Coach, ich bin heute Defense. Aus Defense-Sicht, ich hasse es.
Ja, wenn du jetzt einen Lauf antäuschst und der Quarterback behält den Ball und läuft damit selber oder wirft einen Screen daraus.
Ah, okay. So was habe ich letztens gesehen, wo der Panther auf einmal den Ball geworfen hat.
Der Panther, nee, das ist ein Trickspielzug, das ist keine Play-Action, nein.
Echt?
Okay. Nee, du täuschst dann wirklich den Lauf an, der Running Back tut so, als würde er den Ball kriegen, der Quarterback behält den Ball und macht danach irgendwas anderes Wildes damit.
Genau, und das Schlimme für die Defense ist beispielsweise, wenn Safety richtig drauf beißt, ne, dann rennt er nach vorne. Tja, und das war's dann mit dem tiefen Receiver, der dann einfach schön läuft und dann den Ball schon pflückt. Deswegen hasse ich das, ne? Wenn du Safety sagst, wenn der Safety hinten einfach zu stark beißt. Oh, ich hasse
Safety,
es.
Safety, ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen Snooker für mich entdeckt. Und ein Safety ist da, wenn man einen Ball spielt, um ihn sozusagen sicher zu spielen, nichts zu lochen und den möglichst weit weg von den Bällen zu spielen, die der Gegner dann nach dem Ballwechsel sozusagen anspielen kann. Ein Safety spielen.
Also ein bisschen sinnbildlich passt das ja schon. Ne? Der Safety sollte möglichst weit weg vom Quarterback und vor der eigenen Endzone sein und dafür sorgen, dass kein Ball ihn überholt, der ihn den Gegner trägt. Das ist so die Kurzfassung. Ne? Und desto schlimmer ist es, wenn der Safety, sag ich mal, hinten seine Komfortzone, sag ich mal, verlässt, seinen Ausguck und dann einfach nur nach vorne bricht, weil er der Meinung ist, der Quarterback hat jetzt den Ball und will jetzt unbedingt umschädeln. Ich liebe es nicht, wenn der Safety einfach zu geil wird und dann einfach losrennt. Ne? Deswegen sind Safeties meistens die Leute, die etwas, sag ich mal, mehr Übersicht haben und auch entsprechend ein bisschen mehr, sag ich mal, Spielverständnis und vielleicht ein kleines bisschen Ruhe.
Ist dann vielleicht ein Safety der defensive Quarterback?
Übersetzt es mal mit Libero.
Ja, das passt besser.
So hat man das früher in den alten Filmen gemacht,
genau.
Wie bei The Challenge aus den 80ern. Da wurden die Safeties dann in der Synchronfassung als Libero übersetzt.
Ein also, Libero-Schlag. Was?
Ach, ein Safety-Blitz. Die letzten, die hinten absichern.
Okay. Der Ausputzer.
Ja, der Sicherheitsanker.
Der Punktgrätscher.
Okay. Der Felix Magath, der Defense.
Der boah, ich stelle das gerade bildlich vor.
Der jetzt ja übrigens bei Hertha angehört hat, ne?
Ja, genau. Ich habe es auch nur gesagt, weil du im WhatsApp-Chat Felix Magath auf einmal erwähnt hast.
Fand ja, aber
auch spannend. Jemand, ja, der zum im Fußball Thema Kommunikation hat.
Ja. Ja, aber genau so eine Situation, ne? Wie reagiere ich auf eine Play-Action, beziehungsweise woran kann ich eine Play-Action erkennen und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die man jetzt schon... Ich sag mal so, wer es jetzt seinen Jungs noch nicht vermittelt hat und seinen Mädels jetzt im März, kleiner Tipp, macht es ganz schnell, weil die Saison kommt gerade sehr, sehr schnell. Weil Kälte, wann fängt der Rahmenspielplan an in der Regel?
Normalerweise fängt er jetzt so im April an, aber wir fangen...
Upsi-bupsi.
Wir haben es so gelegt, dass wir wesentlich, wesentlich später anfangen. Ich glaube, wir sind irgendwann fast im Juni dran oder so.
Ja, ich sag mal so, wir haben ja auch unsere Spieltermine gekriegt. Ich glaube, inzwischen haben wir Fassung Nummer 2 oder 3. Ich habe den Überblick verloren für die U19. Ich glaube, mindestens ein oder zweimal haben wir so die Gruppe gewechselt, was unsere Vorbereitung natürlich auch etwas spannend macht, weil in der Vorbereitung hätte, kennst du es ja wahrscheinlich auch, mit Sicherheit, ne? Man möchte auch ganz gerne wissen, gegen wen man spielt. Nicht, weil man den Bus buchen müsste als Coach, weil das müssen wir ja nicht, sondern einfach nur, um sich mal mental oft darauf vorzubereiten, was für Gegner haben wir, was spielen die eigentlich, was können wir dagegen setzen und können die Jungs und Mädels darauf entsprechend vorbereiten. Das ist ja dann auch noch eine Sache. Und wenn dann sich denn im März das alles nochmal ändert, dann beißt du einfach nur ins Knie und denkst dir so, toll, die Videos kann ich erst mal archivieren, die brauchen wir erstmal nicht.
Und was ist das sozusagen, wenn ihr prokrastiniert in eurem Trainingsplan und in eurer Saisonvorarbeit? Was ist dann sozusagen das allerletzte, was ihr immer vor euch herschiebt, was dann zum allerletzten Schluss von euch vorbereitet
wird? Der Klassiker?
Viele machen die Special Teams immer so eine Woche
gerade sagen. Wer hat von euch mal Fußball gespielt? Ja, ich, Coach. Alles klar, gleiches Kick-Off.
Wer kann snappen?
Aber das habt ihr mir erzählt. Snappen ist ja echt eine Wissenschaft, ne? Durch zwei dünne Stangen im Training mal durchwerfen.
Also,
das muss man können.
Longsnaps sind somit die komplexeste Ganzkörperübung, die man auf dem Feld machen kann. Ne? Du musst im Prinzip den Ball beidhändig über Kopf werfen.
Und das muss ein Center machen können,
kurz, ja, nicht unbedingt.
Als auch lang.
Es muss kein O-Liner sein. Du kannst dir auch irgendeinen von den Receivern oder von den Defense-Backs nehmen. Da ist eine schlanke Körpergestalt mit langen Armen schon sehr sinnvoll, weil lange Arme bedeuten langen Beschleunigungsweg.
Also wenn Orang-Utan zu Hause hat mit O-Beinen, ne, melde meinen Football an.
Genau.
Ich dachte, so ein schlanker Typ da in der O-Line ist doch eigentlich die Garantie, dass der platt gemacht wird.
Nee, deswegen hat er eine Schutzzeit. Das ist ja das Schöne.
Genau.
Also inzwischen.
Er darf eine Sekunde lang, also beziehungsweise solange er mit dem Kopf unten ist, nicht angefasst werden, ja, weil er sich ja in der Position nicht wehren darf. Und meistens ist es ja doch so, dass du den Typen als sogenannten Headhunter benutzen kannst. Also sprich, der blockt da gar nicht mit, sondern der rennt dann downfield auf den Returner, also denjenigen, der dann den Punt fängt, rennt auf den zu, um den frühestmöglich unter Druck zu setzen oder sogar vielleicht zu tackeln. Also der nimmt dann schon gar keine Blocking-Aufgaben mehr wahr. Je nach Philosophie des Trainers. Ne? Es gibt natürlich auch noch Trainer, die dann sagen, nee, Protection first, also Schutz als erstes, und dann bleibt er halt da und blockt ein bisschen mit. Kann man halten wie ein Dachdecker.
Ja, aber wie gesagt, Worst-Case-Szenario ist, dass du dir jetzt erst Gedanken machst über Special Teams, generell jeglicher Art, also über Long-Snapper, Kicker, Panther oder über die Plays in den Special Teams, weil viele sagen sich, ja mein Gott, machen wir einfach Kickoff, ne? Ne, brauchen wir nur 11 Leute, einer von denen kickt den Ball und fertig ist. Upsi. Könnte ordentlich schief gehen oder return. Ja, mein Gott, dann fangt ihr den Ball. Mein Gott, was soll schon schief gehen?
Oh, aber auch die Kicker müssen Onside-Kicks ja auch irgendwie drauf haben.
Ja, du musst alles üben. Auch für die restlichen Leute im Special Teams gibt es ja Techniken, die man üben muss. Ja, also auch die. Also, wenn du jetzt zum Beispiel den Punt nimmst, stellst du in der Regel nicht die O-Line hin. Ja, weil O-Liner sind nicht bekannt dafür, dass sie 20 Yards oder 30 Yards sprinten und dann jemanden tackeln. Ja, das ist nicht die Jobbeschreibung eines O-Liners, sondern du packst Leute aus der Defense hin. Und für die ist es erstmal eine nicht typische Arbeit, die sie da machen.
Das ist
ein
revolutionärer Ansatz.
Und dem muss man das dann erstmal nochmal beibringen. Ja, und deswegen.
Käthe, das müssen wir echt mal beim Podcast mal rausbringen, so als Headline rausbringen. Ne? Im Punt-Team bitte nicht die Offense-Line einstellen. Das ist ja ein revolutionärer Ansatz. Mensch, Käthe, das ist ja Mann.
Aber nicht auf meinen Mist gewachsen.
Ja, das ist irgendwie so allgemeiner Menschenverstand. Ne? Aber gut, andere Teams sehen es ja anders. Ne? Ja, mein Gott, immer mal Punt. Ne? Mann, also.
Aber das ist ja viel Basisarbeit, was auch in der Vorbereitung, auch in so einem Team
gemacht wird. Immer eine Grundlage bilden. Du musst immer wieder von Null anfangen. In jedem Winter kannst nicht davon ausgehen, dass die Leute wissen, was du letztes Jahr ihnen erzählt hast.
Ja, aber auch so dumme Fragen, wie ich sie jetzt stelle.
Ja, ne? Ja, natürlich.
Also was bedeutet denn diese Position? Woher kommt der Name?
Richtig, also erstmal musst du davon ausgehen, dass du sowieso immer wieder neue dabei hast, denen du es erklären musst. Und wie gesagt, wirst du wissen, was du vor einem Jahr irgendjemandem erzählt hast, beziehungsweise gehört hast? Na, ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, was ich gestern zum Abendessen hatte.
No.
Nudeln mit Chili und Tomate.
Okay.
Und ansonsten nehme ich ja alle Gespräche mal auf, also im Geheimen. Ich habe ja immer ein Diktiergerät an, also dass mir im Nachhinein keiner was sagen kann.
Also ich hatte letztens auch wieder eine Theorieeinheit gemacht, auch mit Leuten, die gerade komplett neu sind beim Football und Leute, die schon ein paar Jahre dabei sind und haben auch ein paar Basics fallen lassen, wie Stunts und sowas. Und da habe ich dann auch sehr viele fragende Gesichter gesehen von Leuten, wo ich dachte, du müsstest das wissen, du hast das schon mal gemacht. Tja, ne, man vergisst auch manche Sachen. Und es ist halt immer so die Sache, ne? Wenn man die Sachen nur manchmal einmal alle 3 Jahre erzählt, dann vergessen die Leute, wie es heißt.
Habt ihr selber Sachen, die ihr so Basics, die wo ihr dann auf einmal in so ein schwarzes Loch fallt und auf einmal nicht mehr wisst, was irgendeine Basisinformation bedeutet?
Also ich sag mal so, in den 20 Jahren habe ich mehr vergessen, als manche noch lernen müssen.
Wollte ich gerade sagen, wenn du dich mit dem Thema nicht beschäftigst.
Was?
Also wir sind auch in Sachen immer mal wieder. Also mir sind auch schon viele Sachen entfallen und ich musste da auch wieder nochmal nachlesen, beziehungsweise nachgucken, wie war das nochmal, ist klar.
Also ich sag mal, ich habe eine Zeit lang mal DBs gecoacht, das ist schon ein bisschen länger her. Und
was hast du gemacht?
DBs gecoacht.
Was ist DB? Defense Backs?
Hey, Martin, du hast das gelernt.
Yeah. Geil.
Ja, und so ein paar Sachen für Cornerbacks, dann müsste ich mir nochmal anschauen, weil ich aus dem Stegreif, ich glaube, ich könnte die erste halbe Stunde relativ gut überbrücken, aber danach wird es ein bisschen haarig, ne? Weil es dann wieder so lange her ist, weil Coaches brauchen auch was? Training. Ne? Und was ich jetzt momentan in der Phase beobachte, ist, dass viele Teams jetzt gerade versuchen, wenn sie jetzt keinen guten Saisonplan haben, den Punkt zu erreichen, wo sie sagen, jetzt gehen sie aufs Feld und probieren jetzt mal Spielzüge. Wenn man jetzt so Instagram sich manchmal anschaut, gibt es das ein oder andere Team, wo du sagst, ey, cool, die machen schon Spielzüge. Und bei anderen Teams denkst du dir so, ach, die sind immer noch im Athletiktraining. Es ist jetzt Mitte März. Ja, okay. Kann man machen. Würde ich nicht.
Ja, die Herausforderung ist ja dann natürlich auch, wenn du als Trainer irgendwo neu hinkommst, so wie ich das ja vorhin schon gesagt hatte, dann musst du wieder zwangsläufig wieder dazu lernen, weil die spielen dann eine andere Philosophie, eine andere Technik oder benutzen einfach ein anderes Vokabular für die gleiche Geschichte und trotzdem kommen dann Verwirrungen auf. Also musst du dich halt wieder hinsetzen, was meint er damit, und musst du das abkaspern.
Aber deswegen habt ihr auch viele Trainer, ne? Also für diese ganzen einzelnen Dinge.
Na, wir haben deswegen viele Trainer. Also klar brauchst du für jede Position einen Trainer, macht halt Sinn. Aber wir haben jetzt für ein paar Positionen zwei Trainer, weil auch bei den Trainern ist es halt so, dass die Jobs haben, die dann halt bis in den Abend reingehen und dann halt auch nicht immer können. Und dann brauchst du halt noch einen zweiten Mann, der dann halt kann, wenn der andere nicht kann. Und so kommen dann 10 Trainer dann zustande, dass du auf ein paar Positionen dann halt eine Doppelbesetzung hast, damit die sich dann halt gegenseitig ergänzen.
Ja, siehst du, wenn ich gerade irgendwo neu bin oder als Gastcoach da bin, mache ich mal so einen großen Disclaimer und sage, ich zeige euch jetzt etwas, so wie ich es kenne, einfach nur, um euren Werkzeugkasten mal ein bisschen aufzufüllen. Ne? Schaut euch es an, macht's mit, wenn es euch gefällt, gibt's weiter und wenn nicht, ist auch okay. Ne? Das habe ich jetzt auch gehabt, ne? Wenn du jetzt neu irgendwo bist, dann musst du erstmal reingrooven ins allgemeine Vokabular, ins allgemeine Feeling, wie überhaupt was angegangen wird. Das ist immer sehr, sehr spannend. Und da hatte ich jetzt Glück gehabt, jetzt mit der U19, wo ich jetzt in Krefeld bin, dass wir dann relativ zeitnah in ein 2-tägiges Camp gegangen sind, was mir das Reingrooven auch, sag ich mal, mehr als erleichtert hat.
Ja, na dann haben wir das Thema ja durch.
Limp Bizkit, got your groove on.
It's the bit. Ja, okay. Lilo Bizkit wollte er ja gerade schreiben. Ja. Limp Bizkit. Limp, ich verwechsel immer Limp Bizkit und diese andere New...
Linkin Park?
Linkin Park, genau.
Voll krass. Okay, das ist wirklich krass.
Ja, selbe Zeit und irgendwie klangen die für mich alle gleich.
Was?
Ja, Linkin Park ist für Emos.
Na,
Emo. Und Limp Bizkit für die Prolls.
Ey, hallo.
Ich muss sagen, die Typen, die Linkin Park gehört haben, waren für mich auch einfach nur Pseudo-Emo-Prolls.
Ey, nichts gegen guten
Emo. Ganz furchtbar. Der Typ, der Gitarrist, der da mit seinen Kopfhörern rumsteht. What the fuck, warum? Hast du einen Monitor vor dir stehen? Noch nie. So, Groovin. Okay. Haben wir.
Get your groove on.
Ja, du kriegst es schon hin. genau, also lasst uns noch mal ganz kurz eure Zusammenfassung machen vom Interview mit Dennis. Was das habt ihr schön über die Runden gebracht. Der Dennis ist ja auch dann irgendwann im Laufe des Gesprächs, finde ich, hörbar wärmer geworden und hat dann noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen erzählt. Und ich finde trotzdem, man hört den sächsischen Akzent ein bisschen raus. Die Melodie ist da.
Du bist auch Musiker, du hörst ja alles.
Ja, ich höre alles. Nein, und wie war das Gespräch für euch? Also als Aktive in diesem Talk im Nachhinein.
Also ich sag mal so generell jetzt vom Allgemeinprozedere her in so einen Talk reinzukommen, ja, ist es halt was anderes, weil wir sind meistens alle nur Coaches, der ein oder andere dann halt entsprechend Teammanager oder Teammanagerin. Und so ein Talk, das musst du schon mal geübt haben. Ne? Wir haben ja bei Coach Nadine zum Beispiel gemerkt, ne, die hat das schon öfters gemacht. Das ging bei ihr durch wie sonst was. Aber dafür hat der Dennis sich verdammt gut geschlagen. Und klar, man muss auch erstmal warm werden, ne? Auch voll mit uns bei
Hackfressen. Ich meine jetzt gar nicht so die Metakommunikation, sondern tatsächlich, was der inhaltlich erzählt hat von den Dachau Thunder. Also ich habe das beim Spaziergehen wieder mal gehört und fand das mega sympathisch. Super, super sympathisch. Und ich fand total krass, was die da für eine Verbindung haben aus Wirtschaft, die da vor Ort mitmacht. Also ich fand es vorbildlich, wie so ein kleiner Verein Sponsoren ranholt, auch ein bisschen über Vitamin B, der hat ja auch seine Connections. Ich glaube, der war ja bei UPS, ne?
Ja, genau, und genau das ist ja das, was ich anfangs gesagt habe. Man kann sich ruhig an großen Teams orientieren, an den Sachen, die für die wichtig sind. Ne, also für einen selber. Ich muss mich jetzt nicht an Braunschweig oder Dresden jetzt orientieren im Sinne von Sponsorengewinnung von großen Sponsoren, sondern einfach nur, wie gehen Sie Sachen einfach mal an? Was kann ich daraus für mich ziehen? Was können wir davon sinnvoll umsetzen? Und so eine Sachen wie beispielsweise jetzt eine Mentaltrainerin beispielsweise.
Ja, mega.
Ja, also ganz ehrlich, das Einzige, was jetzt ein Team dran hindert, in der fünften Liga oder in der achten Kartoffelliga, die es irgendwann mal gleich geben wird, sich da jemanden zuzulegen, ist einfach nur die Connection zu so jemanden und gegebenenfalls durch eine Aufwandsentschädigung. Aber das war's dann auch schon.
Ja, aber ne? Du musst ja einfach mal für Gedanken so ein kleines machen. Projekt als Mentalcoach oder Coachin, musst du auch erstmal den Bock haben, dich auf so ein Projekt einzulassen. Da musst du auch eine Form also von Begeisterung haben für das Projekt.
Ich finde ja mal interessant, wenn man überhaupt erstmal dran denkt, dass man Need dafür hat, einen Mental Coach überhaupt zu brauchen, also in Form einer Psychologin. Das ist ja schon mal ein Schritt, der einen weiterbringt. Und das Coole ist, ich habe schon mit ihr geschrieben und wir haben bald ein Interview mit ihr. Und ich hoffe da auf ein wirklich sehr, sehr interessantes Interview mit der Pia. Und ich denke, das wird noch ein paar schicke Erkenntnisse geben.
Ja, und was viele Teams halt gerne machen, wenn sie sich gerade mal neu gründen als Verein oder nur als Team gegebenenfalls, das halt so großartig posaunen, ja, wir haben ein Riesenkonzept und dann fragst du mal nach einem Konzept und dann gibt's so ein, ja, wir wollen in die vierte Liga aufsteigen. Aha, okay. Und sonst so? Wir haben Würstchen.
Und eine Hüpfburg.
Hüpfburg, ja, okay. Und dann sagst du, ja, okay, verschriftlich das mal, dann merkt ihr gleich, wo noch ein paar Lücken sind. Ne? Und das Wichtigste, was man machen muss, ist erstmal, verdammt nochmal, macht euch erstmal einen Plan. Der muss nicht perfekt sein, aber lieber einen bescheuerten Plan mit ein bisschen Herzensliebe durchgeführt, als einen perfekten Plan haben und den nicht ausführen oder gar keinen Plan haben und einfach nur losrennen. Ja, davon gibt es genug Teams, die einfach nur sich gründen oder Vereine, die einfach nur machen. Ja, wir orientieren uns nicht an anderen, wir machen unser Ding. Ja, was ist denn euer Ding? Ne, wir machen halt. Okay. Das ist jetzt nicht sehr preußisch. Oder Kälte?
Ja, nee, also ich fand das schon sehr interessant, was er da alles erzählt hat. Und ich freue mich dann schon mal auf neue News aus Dachau.
Ja,
ne? Und wenn du nicht dasselbe entfährst, ne?
Ja, ne. Geld ist der erste Coach, der per UBS kommt, ne? Aber was ich bei Dachau auch wieder gemerkt habe, ist einfach dieses geht einfach mit einem Plan ran und orientiert euch an solchen Teams, die mit einem Plan an die Sache einfach mal direkt loslegen. Ja. Das fand ich halt das absolut Tolle zu sehen. Die sind zwar relativ weit unten, aber es läuft. Und wenn du das auch mal rausposaunst, ne, wir machen dies, wir machen jenes und so weiter und so fort. Wir haben da ein Konzept, ja, man muss halt das Konzept nicht allen erklären, aber entsprechend kann man sagen, hey, wir haben dies und jenes, ne, das ist auch der Grund, warum ich nach Krefeld gegangen bin, ne, die klar, ballern die alles Mögliche raus, ne, aber dahinter steckt ja auch was.
Ne? Also ich fand auf jeden Fall das so beeindruckend und so ruhig auch erklärt, und so, was er berichtet hat, so konzeptionell durchdacht, dass es mich nicht wundern würde, wenn die bald dritte Liga spielen.
Tja.
Ne? Das kann gut sein. Also sobald man einen Plan hat, ist man den Gegnern auf diesem Level eigentlich schon voraus. Gemeinsame Bekannter, der Bernd hat damals gesagt, du brauchst auf dem Level eigentlich im Prinzip drei Dinge, damit du einen Vorteil deinen Gegnern gegenüber hast. Du musst wissen, wo du stehst, du musst wissen, wo du hinlaufen musst und du musst wissen, wen du blocken musst. Wenn du die drei Dinge hast, dann hast du schon mal einen Plan, den die anderen vielleicht nicht haben. Und der Dennis wirkte schon so, als ist er da hinterher, da vernünftige Trainer ranzuholen. Also er scheint sich ein Bild davon zu machen als sportlicher Leiter und versucht da eben ein sportliches Ziel zu verfolgen und aller Ehren wert.
Ja, und wie gesagt, er motiviert ja auch irgendwie halb Dachau da irgendwie mitzuspielen und mitzumachen.
Ja, ich hätte mal gern noch gefragt, was sie für einen Einzugsbereich haben, ob die jetzt nur aus Dachau kommen oder wo die alle herkommen.
Auf jeden Fall fände ich das auch interessant, dass sie keinen Merchandise-Shop machen wollen, weil es einfach nicht effizient genug ist und dann lieber am Game Day was machen.
Aber was soll ich sagen? Wir kriegen bald Merch.
Ja, das wollen wir mal sehen. Das wollen wir erst mal sehen. Aber Dennis, falls... falls du es jetzt hörst und noch nicht losgeschickt hast, ich bedanke mich schon mal im Voraus, ja. Und ein chinesisches Sprichwort, ja. Wir sitzen ja gerade alle in unseren Arbeitszimmern und lächeln, weil wir uns so sehr freuen über die Basecaps. Und ein chinesisches Sprichwort sagt, schlage nie in ein lachendes Gesicht.
Oh, ich und muss mal, wir alle Cappy-Freunde sind, ne? Also gut, der Martin hat heute mal keins auf, aber...
Nee, dafür habe ich aber meine Haarmütze auf.
Ja, die hast du ja auch schön, ja.
Sein Haircap.
Genau. Flatcap, ihr habt Flatcap gesagt, und dabei sind es so eine Altherren-Schiebermützen.
Nein, man nennt leider auch die Caps mit flachen Schirmen, nennt man auch Flatcaps.
Mhm. Ne, weil flaches Baseball-Cap.
Was war das?
Das war mein rheinischer Witz. Ich muss an dieser Stelle mal kurz eine lustige Anekdote mal loswerden aus Düsseldorf. Oha. Ein Running Gag. Als wir 2000
Running Back oder Running Gag? Der war gut, oder? Was spielst du? Running Gag.
Der war nicht gut, das war mal so ein Half-Gag. Ja. Der war schlecht, kann ich ihn zurückhaben? Nee, war ein Line-Gag. Nein, Quatsch, lass mal das. Ja.
Oder was war ein Full-Gag?
Zum Thema Online-Shops. Ne? Wir mussten letzte Woche mal, ich und ehemalige Panther, etwas leicht lachen. Als wir damals bei den Panthern angefangen haben, das ist jetzt schon über 8 Jahre her, da hieß es, ja, wir kriegen bald einen Online-Shop. Der sollte letzte Woche online gehen. Nach 8 Jahren. Wurde jetzt schon wieder verschoben. Also, ne, was im Berliner Flughafen war, ist bei den Düsseldorf Panthern deren Online-Shop. Ja, wir konnten nicht mehr vor lachen, Mensch.
Ja, damals bei den Cobra Juniors hat sich mein OC was einfallen lassen. Ist dann auf die Seite von Shirtinator gegangen. Und die verkaufen ja nicht nur T-Shirts mit Druck, sondern alles mögliche. Hoodies, Taschen, hast du nicht gesehen. Und du konntest dort über Shirtinator dann halt für dich einen Shop einrichten. Und den konntest du dann auf deine Internetseite mit einbetten. Und das haben wir gemacht. Und beziehungsweise hat er gemacht. Lieben Gruß an Olli. Und das ging richtig gut. Und die Jungs haben sich dann eingedeckt mit Klamotten.
Ja, also
so kann man es halt auch machen.
Ja, die Wege sind ja recht einfach, ne? Und dann gibt es halt leider viele Teams, die das unbedingt super geil machen wollen und scheitern dann damit, ne?
Wir haben ja selber mal intern drüber diskutiert, ob wir Klamotten verkaufen wollen, aber dann brauchst du ja halt eine Steuernummer. Und wenn du das, und das hat der Martin halt auch gesagt, wenn ich mich recht erinnere, wenn du das halt auslagerst an den Shop selber, beziehungsweise an die Firma, die das macht, dann brauchst du die halt auch nicht. Dann kannst du da jede Menge Bürokratie ersparen.
Ja, aber du musst ja trotzdem irgendwie Gewinne versteuern, ne?
Ja, bloß wenn du das halt, wie gesagt, wenn du das bei Shirtinator machst, dann verdienst du ja nichts dran.
Wenn du das so einstellst, ja.
Ja.
Aber es ist ein leidiges Thema, Merch und
Shops und so weiter und so fort, ja.
Weil die Sachen sollen ja billig sein und wir wollen sie ja möglichst in Deutschland produziert haben.
Aber trotzdem mit Qualität.
Ja, trotzdem noch Qualität. Funktioniert
ja
nicht.
Ja.
Also an irgendeiner Stelle musst du sozusagen selber wieder ins Risiko gehen.
Also sag mal so, ich kenn's mit manchen Online-Shops von Teams, dass du dann da Sachen dann bestellst und dann kümmert sich dann irgendeine Mutti drum, dann dauert's 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wochen, dann kriegst du die falschen Größen, weil derjenige, der den Shop dann betreibt, das dann halt so nebenbei macht, weil er eine Druckmaschine hat und sich dann
von den schlimmer, dann werden die falsche Art Klamotten bestellt, dann hast du auf einmal so eine Fußball-Jogginghose, die wirklich tight am Arsch und an den Waden sitzt und ein Pullover, wenn du den Bizeps anspannst, dann macht's Ratsch. Ja?
hatte ich jetzt auch bei mir nicht. Wieder.
Sind wir schon wieder bei der GFL gelandet? Über Rima wollten wir nicht reden.
Nein, habe ich gerade selber wieder erfahren. Und deswegen, du weißt ja, ich habe mich eigentlich mehr oder weniger davon verabschiedet, Teamwear zu tragen.
Ja, ich habe es mal vor Jahren mal erlebt, auch in meiner ehemaligen Jugendmannschaft, wo ich mal war, da hatte einer zwar Teamwear-Klamotten gemacht, ne, hat sich aber mit dem Auftragsvolumen maßlos überschätzt. Und dann haben wir wirklich 3 Monate auf die Scheiße gewartet. Okay, die halten jetzt immer noch, ne? Aber das Team gibt's schon gar nicht mehr, ne? Es ist ein schwieriges Thema, ne? Aber ich plädiere dazu, mach das so einfach wie möglich und das dann bei Läden, die das können. Und wenn es der örtliche T-Shirt-Drucker ist, mein Gott.
Und besorgt euch vorher Muster, die vorher anprobiert werden können.
Ja, und nicht, dass die Team-T-Shirts, die ihr dann kriegt, dann auf einmal V-Neck haben und von Kick sind. Ist mir auch schon mal passiert.
Ja, ich meine, ist ja schon einfach der Unterschied zwischen Tight und Loose Fit, ja. Also ich trage lieber gerne Loose Fit, also so ein bisschen mehr schlabberig. Tights ist für meine Körperproportionen echt nicht vorteilhaft. Also bei Receivern und sowas sieht alles gut aus, aber man muss auch mal an die Liner denken. Denkt doch mal an die Liner, habt ein Herz für die dicken Jungs.
Ja, und es gibt T-Shirts, die sind relativ lang. Es gibt T-Shirts, die sind zu lang, vor allem bei Linern manchmal. Das soll es ja auch geben. Ne? Kette, hast du es bei den Offense-Linern auch schon mal beobachtet, so der neue Offense-Line-Trend, wenn die T-Shirts drunter ziehen, ne? Dass sie nicht in den Hosen sind, sondern wie so ein kleiner Mini-Rock.
Ne? Naja, ganz cool.
Meine Vermutung ist, weißt du, warum die es machen? Nicht, weil es cool aussieht, damit sie die Hosen nicht hochziehen müssen. Und trotzdem die Ritze verdeckt ist, ne?
Ein schlimmer Anlass. Oder bauchfrei. Da gibt es jetzt mittlerweile bauchfreie Jerseys zu kaufen. Haben wir das nicht auch irgendwo gesehen, Carsten?
Oh Gott, ja.
Für den Styler, das bauchfreie Jersey.
Für Liner, ja. Mhm. So, Martin, jetzt kommt deine Ästhetikfrage.
Ja, kann ich weg? Ich muss ins Bett, Jungs. Tut mir leid.
Ich meine, wenn du den Bauchnabel reinrufen kannst und das Echo hörst.
Jetzt. Ey, aber sorry, jeder, der seinen eigenen Bauchnabel schon mal irgendwie auf der Couch gesehen hat, weil er so runtergerutscht ist auf der Couch und dann hängt also der Bauch aus dem T-Shirt, der hat doch ein ästhetisches Empfinden, wenn er dann sagt, so, nee, das soll so nicht sein.
Ich plädiere jetzt für eine Schweigeminute für alle Offense-Coordinator und Offense-Coaches, die in Ritzen gucken mussten beim Training.
Oder ein Bauchnabel.
Ja.
Okay. Übrigens auch eine beliebte Art der Rookie-Taufe, Wodka aus dem Bauchnabel schlürfen eines O-Liners.
Boah. Furchtbar.
Furchtbar. Immer noch besser als eine Kugel Eis, weil das dauert länger.
Oh, Mann, ey, wirklich. Das ist abartig.
Komm, wir haben die Jagdwurst nicht rausgeholt.
Manchmal so einem Menschen auch ein Brustpiercing, damit muss man auch mal was anstellen.
Meine Damen und Herren, Sie haben in dieser Sekunde immer noch den Football-Podcast, die Couch Potatoes, eingeschaltet. Mein Name ist immer noch Martin Tetzlers und ich bin hier mit Kette Düring und Carsten Stümpel. Und yes, wir unterhalten uns gerade über Rookie-Taufen und Jagdwurst und Eiskugeln in den Bauchnabeln
von der schönen Offense-Liner. Die Vogelfutter nicht vergessen.
Genau, die heutige posttraumatische Belastungsstörung von ehemaligen Rookies wurde präsentiert von den Coach Potatoes.
Aber zum Thema Jagdwurst fällt mir ein lieber Jagdwurst als Sprühwurst.
Oder Schmierwurst.
Du weißt, was Sprühwurst ist, oder?
Ja, ja.
Ja.
Erinnert dich das an deine Taufe?
Egal. Nee, da bin ich eher bei Wodka.
So, wie machen wir jetzt noch einen Punkt bei Dennis? Also, super Team, super Interview und bald müsst ihr euch wegen dieser Gespräche gerade eben mit der Teamtherapeutin mal unterhalten.
Gerne.
Ja.
Aber ich finde es wirklich cool, wie viele Frauen im Football engagiert sind. Also, wenn man das mal sieht beim Fußball, wie viele Frauen da irgendwie teilnehmen, ich habe das Gefühl, im Football sind mehr Frauen.
Also ich muss sagen, unterwegs. Also nach meiner letzten subjektiven statistischen Erhebung in Nordrhein-Westfalen, die einigermaßen fundiert ist, im Erwachsenenbereich ist ungefähr so, schätze mal, so bis zu ein Fünftel der erwachsenen Spieler weiblich. Und das ist enorm inzwischen.
Enorm ist übrigens auch, dass alle Football-Heinis irgendwie eine Frau haben, die irgendwas mit Football zu tun hat.
Ja, naja, sagen wir mal so. Wir haben ja
also von denen, die ihr da jetzt hattet. Oder wo die Frau dann einen Typen hat, der auch irgendwie
Football spielt. Es bleibt meistens nicht aus, dass wenn jemand als Mann ein Frauen-Football-Team trainiert, dass da auch irgendwann mal die Hormone verrückt spielen.
Bei ihr oder bei ihm?
Weiß ich bei wem. Ich steck da nicht drin. Nein. Aber eine kurze andere Info hatte ich neulich gesehen. Wir hatten ja Coach Nadine von den München Cowboys hier zu Gast. Und ich hatte jetzt eine Info gesehen bei Facebook. Sie haben jetzt nochmal einen weiblichen Trainer dazu geholt. wenn ich mich nicht täusche, für die Defense Line. Also die haben jetzt auch eine Trainerin. Ich glaube, die haben sie auch aus dem Frauenteam rekrutiert. Also auch da alles Gute, viel Erfolg. Finde ich cool.
Das ist wirklich toll. Also mal ganz ehrlich, why the fuck not, ne?
Naja, in Potsdam gibt es auch einen weiblichen Position Coach.
Kam die nicht von den Copa Ladies, wenn ich mich nicht irre?
Das weiß ich nicht.
Das, da klärt mich mal auf. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich bin mal gespannt. Ne? Weil das wäre dann für mich auch mal so ein Qualitätsbeleg für so ein gutes Frauenfußballprogramm, wenn die dann auch irgendwann ehemalige Spielerinnen zu guten Coaches werden. Ne? Das finde ich dann auch total genial.
Übrigens noch mal ein ganz kurzes anderes Thema. Hatte ich ja in der letzten Episode angesprochen, dass ich gehört habe, dass die Bears eine Spielgemeinschaft mit Rathenow machen.
Ja, jetzt kommt's.
Martin, google doch mal bitte, wie weit Rathenow von Berlin-Neukölln weg ist.
Weil von Berlin-Neukölln? Naja, Rathenow liegt etwa eine halbe Stunde von Spandau entfernt, glaube ich.
Jo, gut, also dann eine Stunde. Westen. Also dann eine Stunde.
Je nachdem, wie du schnell du fährst.
Also nicht nebenan.
Und es hat sich jetzt bewahrheitet, die Berliner Bären haben eine Spielgemeinschaft mit den Rathenow Raccoons gegründet. Hashtag Bearscoons. Ganz tolles Wort. Und ja, die spielen jetzt in der vierten Liga.
Reden wir jetzt über Rathenow oder Rathenow?
Rathenow, glaube ich.
Das ist nördlich von Brandenburg an der Havel, aber stationiert ja, ist am Arsch genau. Der Welt.
Genau. Ah. Und da ist jetzt natürlich
die Frage. Aber wie
machen
die das?
Genau, wie zur Hölle machen die das?
Also was ist der Sinn davon? Schon weiter ausgebaut, oder?
Also ich kann sagen, wie es damals bei der Bundeswehr gemacht hat, als ich im Norden von Brandenburg Stadt, nenne ich es jetzt mal, stationiert war, wenn ich eine Mitfahrgelegenheit hatte, dann über den Berliner Ring im Tiefflug in einen alten Opel Corsa in einer Dreiviertelstunde von der Kropiusstadt in Brandenburg und dann Rathenow noch hoch, dann über die 102, meine Fresse. Fährt da überhaupt ein Bus?
Oder Rathenow mit OW Raccoons.
Heilige Scheiße, Mutter Gottes.
Also, so, aber da ruft doch mal da an und frag mal, Jungs, wie macht ihr denn das?
So, ja, ich gebe mal bei Google Maps ein. Rathenow.
Machen wir mal Live-Routenplaner, ne? Ich meine. Ich gehe jetzt einfach nur von Berlin
aus. Ja, okay, das ist weit weg. Das müssen wir jetzt gar nicht rauskriegen, dass es weit weg ist. Aber ich meine, wie sieht denn das praktisch aus? Eine Spielgemeinschaft aus einer Mannschaft aus Neukölln und eine Spielgemeinschaft und eine Mannschaft aus Rathenow, was schon fast Sachsen-Anhalt ist.
Naja, es ist ja Mecklenburg-Vorpommern, war.
Ja, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ne, dass es eigentlich nur so laufen kann, dass man sich auf ein Playbook einigt. Die müssen dann halt vor Ort dann jeweils trainiert werden und dann kommt man irgendwann in Camp zusammen und versucht das zusammenzubringen. Aber wenn du dann halt verschiedene Trainer an verschiedenen Standorten hast, dann macht das jeder unterschiedlich.
Ja, vor allem du kannst dann auch, also es ist relativ, also ich sag mal so, alles mit einer Entfernung von über 20 Kilometern stelle ich mal die grundsätzliche Sinnfrage. Wir hatten letztens ein Scrimmage gehabt, das war dann Mülheim-Duisburg, das sind Nachbarstädte. Easy peasy. Jetzt haben wir bei uns eine U19, auch eine Spielgemeinschaft in der Liga. Neues Schiefbahn. Ich meine, in der Schiefbahn, da kannst du einen Ball rüberwerfen. Ne? Also okay, dazwischen ist Cast, mein Gott. Also über Ikea einen Ball rüberwerfen, dann landet der Ball von Neuss aus gesehen in Schiefbahn. Ne? Das sind 5 Kilometer oder so von der Stadtgrenze aus. Ne? Aber das ist eine Dreierspielgemeinschaft. Neuss, Schiefbahn, Aachen. Aachen ist noch nicht mal derselbe Landkreis. Aachen ist, glaube ich, 100 Kilometer auch oder sowas entfernt. Und da haben wir uns allen Ernstes gefragt, wie zur Hölle machen die das? Ne, das sind 100 Kilometer, je nachdem, wie du fährst, ne? Durch die Walachei. Ne? Wie soll das funktionieren? Das ist das, was wir im Podcast ja auch schon hatten. Da muss man sich eher die Frage stellen, warum sind wir in der Situation?
Ne? Genau, das hatte ich dann bei Facebook auch gefragt. Man muss ja sich dann mal die Frage stellen, wie kam man in die Situation, wie will man das wieder beheben? Ich habe jetzt aber geguckt, das ist doch eher das Rathenow, glaube ich, was Martin meinte, was westlich von Berlin liegt. Aber wie gesagt, also von mir aus 1,5 Stunden. Und wenn du jetzt dann nochmal bis Neukölln durchfährst, dann sind das auch nochmal ein paar Minuten mehr. Ist schon eine Ansage.
Wir müssen nochmal fragen, oder? Ja. Wir müssen nochmal die Jungs fragen, wie macht ihr denn das eigentlich? Ja, wie sieht denn eure Zusammenarbeit aus? Oder vielleicht hört das ja jemand, der das beantworten kann. Schreibt doch mal eine Mail.
Richtig. Also ohne jegliche Häme. Also uns interessiert das jetzt mal wirklich. Wie kriegt man das logistisch gewuppt? Beziehungsweise wie habt ihr euch das vorgestellt? Würde mich wirklich mal auf einer fachlichen Ebene ohne jegliche Schadenfreude oder Häme würde mich das interessieren.
Vielleicht treffen die es in der Mitte, in Spandau.
Ja, oder auch Teams, die sowas mal gemacht haben mit ähnlichen Entfernungen, wie da die Erfahrung war. Ne, bei nebenan Teams, sag ich mal Nachbarteams, die es gemacht haben oder auch bei solchen, sag ich mal, krassen Entfernungen von 100 Kilometern. Wie zur Hölle habt ihr das gewuppt und würdet ihr jetzt nochmal machen oder wo sind die Gefahren, wo waren die Risiken und wo war der Vorteil, außer dass man halt spielen kann?
Gut, aber wahrscheinlich wird die Antwort eine sehr, sehr einfache sein. Also wir zerbrechen uns jetzt den Kopf, wie kann das sein, 1,5 Stunden, aber letzten Endes muss es doch eine praktisch umsetzbare Regelung geben, die da vereinbart haben.
Ja, also ich sag mal so, wenn du wirst ja auch einen Teil junger Menschen haben, die kein Auto haben. Wie sollen die da hinkommen?
Ja, genau. Ja. Deswegen glaube ich, die Antwort wird einfacher sein, als wir uns die gerade ausmalen. Wir denken jetzt gerade so, oh Mann, wir können jetzt nicht jede Woche zweimal mit dem Bus 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurückfahren. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch irgendwie so, keine Ahnung, Know-how, was da ausgetauscht wird.
Ja, auf jeden Fall kriegen sie es ja irgendwie hin. Ne?
So wie ich gehört habe, war der Headcoach, der jetzt bei den Bears ist, schon mal da gewesen. Daher soll der Kontakt auch zustande gekommen sein. Es könnte auch sein, dass die da immer noch das spielen, was er denen da beigebracht hat. Und dann würde das vielleicht connecten. Jetzt kommen wir aber zum anderen Problem. Und das hatte sich dann bei der Ligasitzung so ein bisschen angedeutet, dass eben die Idee war, also es wurden ja erstmal Spieltermine dann gemacht, unter anderem dann halt eben auch mit den Bears. Und als die Termine mehr oder weniger standen, kam dann nochmal so um die Ecke, ja, da wir eben eine Spielgemeinschaft mit Rathenow haben, wäre es eben auch für die schön, wenn mindestens ein Spiel bei denen stattfinden würde, wo der Liga-Obmann dann sagt, an sich gerne, aber dann müssen halt die Teams dafür zusagen. Ja, also kannst du halt nicht dazu zwingen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausgegangen ist, ob da jetzt jemand Lust hatte, nach Rathenow zu fahren. Werde ich dann mal vielleicht berichten, wenn ich den Spielplan gesehen habe.
Ja, also was uns ein bisschen gefreut hat, dass das zum Beispiel unser Spiel gegen diese Spielgemeinschaft nicht in Neuss oder Schiefbahn ist, sondern direkt in Aachen. Okay, haben wir eine lange Auswärtsfahrt, ist ja auch okay, ne? Vorteil ist bei Spielgemeinschaften die Gefahr, dass ein Heimspiel abgesagt werden muss, weil man keinen Platz hat, verringert sich entsprechend. Ne?
Ja gut, der Platz, aber letztendlich können sie auch absagen, weil zu wenig Spieler.
Also habt ihr bei Football aktuell mal gelesen, da gibt es einen Artikel.
Was denn für ein Artikel? Hau doch mal raus.
Ja, die Berlin Bears, traditionsreicher Verein aus dem Süden der Hauptstadt, haben sich für einen Rebuild ihres Senior-Teams entschieden, nachdem im vergangenen Herbst die Relegation für die GFL 2 und damit das ausgegebene Saisonziel nicht erreicht worden war, hatte der Drittligist viele Abgänge von Schlüsselspielern zu verzeichnen. Darüber hinaus haben sich zu Beginn des Jahres auch Headcoach Robert Schenk und Offense-Coordinator Benjamin Sobeck entschieden, den Verein zu verlassen. Die Situation machte einen vollständigen Neustart erforderlich. Die Bears gehen diesen Weg nicht allein, sondern stellen mit den Rathenow Raccoons ein gemeinsames Team für die Saison 2022 auf. In Abstimmung mit Spielern, Coaches und den Verantwortlichen der Raccoons wurde entschieden, auf einen Start in der Regionalliga zu verzichten und stattdessen in der Oberliga Ost anzutreten. Lukas Kroll wurde als neuer Headcoach verpflichtet und die Bears sind überzeugt, dass alle Spieler von Krolls langjähriger Erfahrung als Trainer im Jugend- und Erwachsenenbereich unter anderem bei den Berlin Bears, den Berlin Cobra Ladies und den Spandau Bulldogs profitieren werden.
Tja.
Aber wie genau das, also
klingt nach gutem Marketing, ne? Muss man auch gut verkaufen können. Ne?
Vor allen Dingen klingt das dann halt wieder so, ja, nach dem Zusammenschluss hätte man sich entschieden, runterzugehen. Nein, aufgrund des Zusammenschlusses müssen sie runtergehen, weil das dann wieder eine ganz neue Teamgeschichte ist. Also, ne, es ist nicht so, dass sie sich entschieden haben, runterzugehen, sondern wenn du halt eine Spielgemeinschaft aufmachst, dann, ja klar, musst du wieder von vorne.
Okay, aber es geht ums Senior-Team.
Ja.
Und
ja.
Der Rest bleibt dann wahrscheinlich da, wo er ist.
Ja, die Jugend ja auf jeden Fall, klar. Das geht nur um die Herrenmannschaft.
Ja, und das ist für mich was Neues. So Spielgemeinschaften im Herrenbereich habe ich relativ selten erlebt, ne?
Ja, ja, das ist nicht sehr oft. Also habe ich bis jetzt auch noch nicht so wirklich mitbekommen. Naja, gut. Ja.
Wie nennen die sich dann? SG Bear Raccoons?
Barracoons.
Aber, da wünsche ich mir doch einen Song von den Beatles. Rocky Raccoon.
Aber okay. Warte mal. Raccoon. Was heißt Raccoon auf Deutsch?
Waschbär.
Die Waschbären kommen. Nee, ich hoffe, die nennen sich anders. Waschbiers.
Hoppaja.
Oh Gott, gut. Ja.
Meine Damen und Herren, heute Abend singt für Sie das Niveau.
Ja komm, wir hatten auch schon mal Spielgemeinschaften, da hatten Jugend, Berlin Rebels und Spandau Bulldogs, das waren dann die Rebel Dogs, fand ich einen sehr interessanten Namen.
Mhm. Na gut, aus den Cobras und damals Magic wurden dann die Wildcats.
Okay, neuer Name ist ja auch okay. Ne? Das hatten wir auch mit Wuppertal Greyhounds, den Ladies und den Solingen Paladins. Anstatt sich den Quaidens zu nennen oder sowas, haben sie sich einfach Assassins genannt. Ich weiß immer noch nicht, wie sie auf den Namen kamen, aber okay.
Gut, ich meine...
Jetzt haben wir auf jeden Fall unser... Bitte was?
Der Vorteil bei so einer Entfernung, das hatten wir letztes Mal ja schon angesprochen, die Gefahr, dass dann Spieler aus dem einen Team zu dem anderen rüber wechseln, ist relativ gering. Ja? Das ist da so wahrscheinlich so ein bisschen der Vorteil.
Vor allem in Anbetracht steigender Spritpreise, ne?
Ja, also das ist gleich bei den Johannesburg Jaguars gegen und den Berlin Rabbits, da wird sich auch wahrscheinlich keiner im anderen Team verirren. Wahrscheinlich. Ja. Jetzt haben wir ja unser Vorgespräch knapp gehalten, eine Stunde, ist auch nicht schlecht.
Ja.
Aber lasst uns mal über das Thema Kommunikation sprechen.
Ja, wir haben jetzt schon sehr viel kommuniziert.
Also wie wir das jetzt in den letzten zwei Wochen hingekriegt haben, so aneinander vorbeizureden, kann ich mir vorstellen, das könnte auch im Alltag eines Football-Clubs so sein. In Kommunikation mit Leuten, so, ich sag nur, WhatsApp-Gruppen es gibt, der eine schreibt was, der andere versteht was. Lasst uns mal darüber sprechen, aber erstmal zu Beginn, erstmal die Frage, was steht wohl im Lexikon unter Kommunikation nach eurer Vorstellung? Was wird da gesendet? Wer ist der Empfänger? Wer ist der Sender? Und genau. Erstmal so die Basics.
Naja, der Sender ist derjenige, der die Information abgibt. Und der Empfänger, der sie aufnimmt.
Und was kann da unterwegs schiefgehen?
Dass der Sender vielleicht eine unbekannte Verschlüsselung benutzt. Oder eine wie auch immer nicht verständliche Kommunikation oder Verschlüsselung benutzt. Na? Oder halt auch, wie man immer so schön sagt, einen falschen Subtext benutzt.
Genau, oder entsprechend, sag ich mal, dass man über verschiedene Settings redet. Ne? Beispielsweise Kälte ist jetzt sauer, weil der Tag scheiße war. Ne? Ich weiß es nicht, dass ein Tag scheiße war und beziehe dann seine schlechte Laune direkt auf mich. Ne? Und
frage mich nach. Das Beziehungsohr.
Und so weiter, ja, die verschiedenen Ohren, die verschiedenen Ebenen, ist es eine Kommunikation von unten nach oben, von oben nach unten auf gleicher Ebene und so weiter und so fort. Es gibt da so viel zu wissen und so weiter und so fort. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist einfach nicht so, also meines Erachtens zu wissen, wie sieht es bei den anderen Personen aus, wie sieht es bei dir aus und das nicht reflektieren zu können. Ja, wenn du jetzt emotional aufgeladen bist, ist Kommunikation immer total kacke. Ne? Also Leute, die im Callcenter gearbeitet haben, wissen das.
Habe ich nicht mal bei euch so eine Präsentation darüber gehalten?
Ich erinnere mich ganz dunkel. Und das Schönste, was ich jetzt in den letzten Monaten mal gemerkt habe, ist, wenn du, sag ich mal, Kommunikation auch hinterfragst. Du kannst ja auch über Kommunikation eine Kommunikation unmöglich machen. Wenn du zum Beispiel immer hinterfragst, beispielsweise Martin fragt mich jetzt hier, du willst mit uns über Kommunikation reden. Warum, Martin? Was ist deine Information hinter Information? Was ist jetzt dein Zweck?
Die Meta-Interesse.
Ne? Und schon habe ich im Prinzip das Gespräch zerstört. Ne? Also die ganzen Intentionen, diese ganzen Ebenen, die man hat.
Naja, okay, aber das geht jetzt schon sehr into deep. Ja, aber
hallo?
Ich denke eher so die Stolpersteine von einer gut gemeinten Sendung einer Information hin zu jemandem. Was geht da alles schief? Also zum Beispiel, eine Sache ist ja auch immer, dass du als jemand, der eine Information schicke eine SMS an meine Frau und denke, sie versteht sofort, was ich meine und deswegen drücke ich mich nicht klar genug aus.
Oder wollen wir mit Beispielen anfangen, die uns im Football passiert sind? Ich glaube, dann wird es ein bisschen deutlicher und verlassen mal diese Metaebene. Kälte. Was ist für dich mal so ein Beispiel, was dir so in den letzten Jahren mal passiert ist an Kommunikation, wo du gedacht hast, Alter, was ist hier schiefgelaufen?
Naja, ich wollte mal...
Nenn Namen,
ich
du bist so einer, nenn Namen.
Nein, also ich wollte jetzt mal so ein bisschen auf die Fehler eingehen, die bei so einer Kommunikation auftreten können. Das eine habe ich schon genannt, eine falsche Verschlüsselung. Also ich benutze eine Sprache, ich benutze Wörter, die mein Gegenüber nicht versteht. Und das kann beim Football sehr schnell passieren, weil wir ja sehr viel englische Wörter benutzen. Und jemand, der diese Worte nicht kennt, versteht halt nur sprichwörtlich Bahnhof. Ja, das ist ein Stolperstein. Was halt auch sein kann, ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Spieler sprichst, warum jetzt irgendwas schiefgegangen ist oder was ihn gerade stört und er nicht sagt, was er denkt. Dann entstehen Missverständnisse, beziehungsweise dem Problem wird nicht auf den Grund gegangen und dann bleiben Sachen ungesagt und das sorgt dann für Frust. Na, das gärt dann vor sich hin. Ein Thema ist dann halt auch eine ungenaue Aussprache. Ja, wenn ich dann so ein Nuscheln und einen Mund vorhalte, dann verstehen die keiner. Ja, auch gerade
Leute, die nicht Muttersprachler sind, ne? Die sagen dann
richtig.
Ja, genau. Ja. Und das haben wir auch mit amerikanischen Coaches beobachtet. Die kommen her und denken so, hey, cool, die Coaches können ja alle Englisch. Und vergessen ganz schnell, dass es viele Spieler gibt, die not so fluent sind in der native tongue. Und dann verstehen die nur den Bahnhof und dann haben wir den Salat.
Da kommt dann halt dazu, dass dann eben der Eindruck beim Sender dann auftaucht, ich werde nicht verstanden. Das kann dann auch wieder für Frust sorgen. Und was eben halt auch oft sein kann, und da sind wir auf einer psychologischen Ebene, wenn ich mit jemandem über ein Problem rede, kommuniziere und dazu fehlt der Abstand. Wenn ich halt einfach intuit bin und emotional aufgeladen bin und emotional kommuniziere, dann wird meistens keine Lösung herbeigeführt. Ne? Emotionale Ebene, sachliche Ebene, das kennt man vielleicht.
Ja, aber jetzt, da kannst du doch mal jetzt ein Beispiel aus dem Alltag als Coach berichten.
Genau. Also ich hatte einen Kerl, der war sehr schnell aus der Fassung zu bringen. Ja? Der war dann gleich aggressiv hoch 10, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Und mit dem konnte ich dann überhaupt nicht reden. So, mit dem habe ich dann halt ein Codewort ausgemacht, wo ich dann halt gesagt habe, Käsekuchen oder was. Und dann weiß er, okay, setz dich hin, versuch erstmal wieder runterzukommen. Und wenn du wieder durchgeatmet hast und du dich wieder eingekriegt hast, dann kommst du zu mir und dann reden wir darüber. Weil dann können wir wieder Argumente austauschen und ich kann ihm sagen, was schiefgegangen ist und was er vielleicht besser machen kann. Ja, aber wenn er dann halt irgendwo mit einem Puls von 160 da rumrennt, mit hochrotem Kopf, dann brauche ich ihm jetzt nicht erzählen, wo jetzt der Fehler gelegen hat.
Kältes Coaching Dungeon mit Safe Word. Keine schlechte Idee. Ne?
Naja, das habe ich deswegen gemacht.
Darf man aber auch nicht missbrauchen, ne? Also, dass du sozusagen.
Das braucht Vertrauen.
Inflationärer Käsekuchen sagst und er sich permanent weggesperrt fühlt.
Der berühmte Schweigefuchs.
Na, vor allem, warum ich es gemacht habe, ist halt, um das halt diskret zu machen, damit nicht alle gleich mitkriegen, der Typ ist jetzt wieder außer Rand und Band und ich muss ihn jetzt anschreien oder sowas, sondern ganz ruhig unter uns, Käsekuchen, setz dich hin, ich bin gleich bei dir. Ja, dann kann er da auch sein Gesicht wahren, was ja auch immer ganz wichtig ist bei so einer Geschichte, jemanden das Gesicht wahren zu lassen in so einer Kommunikation.
Ja, und das Schlimme ist ja auch, meine Erfahrung mit Kommunikation ist, du kannst Kommunikation auch so betreiben, dass sie eine Form von Gewalt hat. Gewalttätige Kommunikation ist nicht immer unbedingt Kommunikation mit Schimpfwörtern oder mit Tiraden, sondern einfach nur dieses berühmte Gaslighting, dass du Leute, sag ich mal, Kompetenzen streitig machst oder einfach nur Wissen streitig machst.
Oder vor anderen abkanzelst. Das ist ja, du kannst vor jemandem, genau. Also kannst jemand unter vier Augen sagen, was Phase ist. Du kannst es aber vor der ganzen Gruppe machen, wird aber leider einen negativen Effekt meistens haben. Ein Punkt wollte ich noch ganz kurz ansprechen, weil wir den im Intro hatten. eine laute Umgebung, die die Kommunikation auch erschwert, kann natürlich auch eine Kommunikation zunichte machen. Ja, dann versteht man sich nicht. Man sieht das ja zum Beispiel in den NFL-Spielen, wenn der Coach versucht, den Quarterback akustisch was zu übermitteln und der hört es einfach nicht, weil die Crowd im Stadion einfach zu laut ist. Und dann muss man halt visuell kommunizieren. Ja. Und da muss
haben
man
wir aber nicht inzwischen Mikrofone?
Ja, aber wenn es halt so laut ist, dass du es auf dem Kopfhörer nicht hörst, bringt das halt auch nicht. Und da kommen wir dann auch zu den verschiedenen Formen der Kommunikation, die es da gibt. Da kann man ja auch drüber reden. Ja. Wo finde ich da?
Der Witz ist, wo Kette wahrscheinlich auch noch hinaus will, ist, man kann auch zu viel kommunizieren, also Sachen totquatschen. Ich kann mich an Kette erinnern, wie er bei Teams zu Gast war und der Stoppuhr erstmal dann mal gestoppt hat, wie viel Zeit wirklich netto gecoacht wird und Sport gemacht wird. Ne? Und dann war teilweise ein riesen Mismatch zwischen, sag ich mal, sportlichen Training, Aktivität der Sportler und wo sie einfach nur zuhören müssen. Und das ist auch eine Sache, wo man dann echt aufpassen muss. Ja? Wir Coaches leben von unserer Coaching-Stimme. Und wenn wir Pech haben, sind wir Leute, die uns ganz gerne selber reden hören beim Training. Und dann haben wir eine Stunde Training und davon 40 Minuten gequatscht. Auch eine Ebene, wo man aufpassen muss. Weil damit macht man auch ganz viel, sag ich mal, nicht unbedingt kaputt, aber man schafft nichts
vor lauter Coachen. Aber manchmal kann man auch jemanden sozusagen, manchmal kann man auch mit zu viel Reden Leute mürbe machen, genau. Wenn man was von denen will, dass man sagt, ich rede denen so lange zu, bis er sagt, okay, komm, machen wir, wie du willst, aber wir müssen jetzt weitermachen.
Ja, das ist so ein klassisches Team-Setting. Du hast jetzt irgendeine Teamsitzung, wo du irgendwas klären willst. Ja, ich bin Freund davon, Sachen klar auf den Tisch zu bringen, ne, Konsequenzen aufzuzeigen, Ursachen aufzuzeigen und so weiter und so fort, aber es kurz und prägnant schon vorher vorbereitet zu haben und nicht so eine große, sag ich mal, so eine Sitzung wie damals 1967 im Vietcong im Dschungel, ne, Kritik und Selbstkritik, ne, und was ist der Sinn des Ganzen? Ja, denn wenn die es immer so machen, dass sie möglichst
Carsten so ein wieder kein Komma und kein Punkt.
Ja, also das ist für mich so Kommunikation, die ich jetzt mal letztens erlebt habe, dass man, sag ich mal, Leute, sag ich mal, tot quatschen kann über bestimmte Sachen und da passiert das, was schon mit kleinen Kindern passiert, wenn Mama und Papa lange meckern, ja, dann wird Sohnemann dazu sehen, dass sie nie wieder meckern, indem er sich einfach nicht mehr erwischen lässt. Oh mein Gott.
Na, gehen wir das mal anders an. Wenn ihr euch mal Boxen anguckt oder Triathlon oder sowas, denn und die Trainer kommunizieren mit ihrem Spieler in einer Stresssituation, dann machen sie Folgendes, sie benutzen ganz einfache, kurze Sätze. Und die wiederholen sie. Also sie erzählen jetzt keinen Roman so von wegen, jetzt der Rechtsausleger, dann Uppercut und achte auf deine Füße, dies, das, das. Nein, es gibt ein, zwei Punkte, die man sich rausgesucht hat, die gerade kritisch sind, die man erkannt hat, die geändert werden müssen. Ein bis zwei Punkte. Und wiederholt die mehrmals, damit das ins Gehirn geht, die er sich merken kann. Weil ein Spieler unter Stress wird sich jetzt nicht anhören, was du in 20 Jahren an Trainererfahrung gesammelt hast.
Ja, und das ist schon Bereich von neurolinguistischer Programmierung während des Trainings. Du versuchst, deine Coaching Points anzubringen.
Was für eine Programmierung?
Neurolinguistische Programmierung.
Du versuchst. Hast du denn das Wort jetzt ausgekramt?
How I Met Your Mother. Nein, Quatsch. Nee, das ist ja der Witz bei den Coaching Points. Ne? Gute Coaching Points sind kurz und prägnant. Ne? Maximal drei Wörter, wenn es hochkommt und nicht ganz ausgefeilte Sätze. Ja, jetzt musst du das machen, mal dies und jenes und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort und schon sind wir bei 40 Minuten. Ne? Dann sagst du einfach nur Separation und der Spieler weiß, was gemeint ist.
Im Football reden wir da über Buzzwords, also so Schlüsselwörter, die man dann halt benutzt. Die können auch bildlich sein. Ich habe dann zum Beispiel mal O-Liner halt immer gesagt, wenn sie eine bestimmte Handposition einnehmen sollen, Schale Smarties. Ja, mach aus deinen Händen eine Schale, darin trägst du jetzt die Smarties, einfach damit, dass sie die Hände zusammenbehalten. Ja, so eine Geschichte. Oder wenn sie den Rücken durchdrücken sollen, Doppelkinn, ja, nimm dein Kinn nach hinten, dass du so ein schwabbeliges Doppelkinn hast, dann nimmst du den Rücken automatisch mit nach hinten. Ja, das sind dann so eine Buzzwords, die man halt benutzt, wo du einfach für eine ja, doch etwas vielleicht komplexere Geschichte, einfach nur ein Keyword hast und dann wissen sie, ah, wenn sie das hören, dann meint er das damit.
Ja, und was sich gezeigt hat, ist manchmal, klingt vielleicht total blöd, ne, aber versuch die Sachen, die kompliziert sind, extra doof zu erklären. Je döver du es erklärst, keep it simple and keep it stupid, desto einfacher wird es auf einmal den Leuten beizubringen. Klar, hat alles einen riesen Hintergrund, ganz viel Fachwissen und sowas, aber die Jungs und Mädels sind dazu da, um das zu verstehen und nicht darüber eine Doktorarbeit schreiben zu müssen.
Aber das ist zum Beispiel auch die Art und Weise, wie man miteinander redet, wie man mit Spielern redet, auch wie Spieler ihre Bedürfnisse artikulieren, wird ja sicherlich auch dann bei dem Interview mit der Psychotherapeutin eine Rolle spielen. Genau. Also wie gebe ich sozusagen einen Laut oder wie fasse ich auch den Mut, Probleme, die ich habe, zu artikulieren, ohne Angst vor Konsequenzen haben zu müssen?
Also ich habe hier mal was vorbereitet. Es gibt ja
Jean Pizier bei uns im Podcast.
Nur ein Viereck und soll eine Kälte drin stecken.
Also einerseits geht es ja um die Art der Kommunikation und da haben wir ja vier verschiedene Kommunikationsformen. Das eine ist das Verbale, das gesprochene Wort, ne, indem man Informationen mündlich weitergibt oder Informationen einfordert in Form von Fragen.
Bring den Müll weg.
Richtig. So, und dann gibt es das Nonverbale, Körpersprache, Mimik, Gestik, Schrift, ja, das geschriebene Wort. Dann gibt es das Paraverbale, was sowohl im Verbalen als auch im Nonverbalen dann stattfinden kann. Das ist der Ausdruck, die Stimmlage, der Tonfall, die berühmten Zwischentöne, der Ton macht die Musik. Und genau. Und dann gibt es auch das Extraverbale, das Äußere, wie habe ich mich? Also mit meiner Kleidung, die ich trage, kann ich ja auch ein Statement setzen. Ne? Ich kann ja mit meiner Kleidung eine gewisse Zugehörigkeit äußern oder sowas. Ja? Oder ich kann zum Beispiel Aggressivität äußern mit der Wahl meiner Klamotten oder so, wie ich meine Haare style oder so. Ja? Deswegen haben ja eben auch Teams ein Outfit, ein einheitliches, damit man sie halt identifizieren kann. Und das ist ja auch eine Art der Kommunikation. Und das alles gibt ein Gesamtbild der Kommunikation. Und wenn man das weiß, dann kann man versuchen, auf diese kleinen Details zu achten und mal zu gucken, was will der Gegenüber mir eigentlich sagen.
Ja, und das ist ja auch etwas, was wir auf dem Feld immer wieder haben. Ich versuche zum Beispiel in der Defense den Leuten immer beizubringen, sei eine laute Defense, zeig Präsenz. Das pusht dich, das pusht deine Defense und unter Umständen kommst du auch einfach ins Gehirn vom Gegner rein. Ja, weil nichts macht mich aggressiver als Wide Receiver, als ein Cornerback, der mich dauernd nur anbrüllt mit irgendwelchen Sachen, wo ich sage, ich weiß doch, welche Formation ich spiele. Muss er mir nicht ins Gesicht brüllen. Ne? Das ist auch Kommunikation. Kommunikation ist auch ein Weg.
Ja, und jetzt kommen wir vielleicht zu diesen kleinen Stolpersteinen, die in der Kommunikation wirklich das Leben schwierig machen. Und zwar, wie meint der eine das? Also wie meint der Sender etwas und der Empfänger versteht es komplett falsch, obwohl er die Kernaussage eigentlich verstanden hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Spieler habe, der jetzt zu spät kommt und sagt einfach nüchtern, du bist zu spät als Feststellung, ja, dann ist das eine sachliche Information. Er kann es aber als Appell wahrnehmen, so von wegen, ey, du bist schon wieder zu spät, ich hab's bemerkt, nächstes Mal pünktlich. Obwohl ich nur diesen einen Satz gesagt habe, du bist zu spät, kann der Empfänger was ganz anderes draus hören. Ne? Oder andersrum,
wenn. Warte mal, da möchte ich mal kurz einhaken. Also ich habe mal eine Paartherapie gemacht und da ging es tatsächlich um so Dinge, wie man etwas artikuliert. Ne? Also diese gewaltlose Sprache. Man könnte jetzt sagen, immer kommst du zu spät.
Da ist schon eine Wertung drin.
Und na, erstens, ja, und der Vorwurf, immer, und es ist irrational, es stimmt ja gar nicht immer, der wird auch ein paar Mal pünktlich gekommen sein. Und wie könnte man es gewaltlos machen, indem man auch sich selber öffnet und sagt, mich verletzt, dass du dich nicht an unsere Verabredung gehalten hast.
Ja, ein bisschen weiter öffnen. Ne? Ist jetzt, sag ich mal,
aber auch sagen, was es in einem sozusagen auch aufwühlt quasi, ja, das, an Emotionen.
Ich sag mal so, das ist ein Problem bei uns Football-Coaches. Ne? Wir sind ja ein ziemlicher Macho-Sport, um es mal ehrlich zu sein. Ne? Und da dieses Öffnen empfindet man manchmal dann auch, sag ich mal, als unangebracht oder der Situation nicht angemessen. Ne? Jetzt beim Spieltag entsprechend sagen, ne? Also ich würde mir wünschen, dass und so weiter und so fort. Am Game Day wirst du damit echt in die Binsen gehen. Ne? Und deswegen ist immer ganz, ganz wichtig, red mit Spielern auch nach dem Training. Nicht nur während des Trainings. Warum? Dann kannst du, da hast du nach dem Training auch die Möglichkeit, mal klarzustellen, was du beim Training gesagt hast, um auch festzustellen, ob das auch so angekommen ist, wie es ankommen sollte aus deiner Sicht. Ne? Und dann auch mal eine Reflexion von den Adressaten mal zu haben.
Aber ist es dann nicht auch so ein Moment, wo jemand sagt, ich möchte jetzt nach Hause und dann kommt der Trainer nochmal und
ja, das kann natürlich auch passieren, ja. Aber dann wäre es gut, wenn man sich vorher nochmal abspricht, beziehungsweise dann sagt, okay, es gibt Zeiten zum Gespräch. Mhm. Ja, das kann man da vereinbaren. Und ein Punkt, was Martin, was du dann noch vorhin gesagt hast, jemand, der sich vielleicht nicht traut oder sowas. Es ist natürlich wichtig, ein Vertrauensverhältnis zu leben. Also ich bin ja sowieso der Meinung, ein Verhältnis zwischen Trainer und Spieler muss auf Vertrauen fußen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht.
Ja.
Ja? Und der Punkt, an dem man nicht mehr miteinander kommuniziert, ist der Punkt, wo man Vertrauen verloren hat. Der eine oder der andere oder sogar beide. Ne? Wir hatten ja im Vorfeld schon so ein bisschen über das Thema gesprochen und da hatte ich ja das aktuelle Beispiel von Hertha genommen. Da ist ja jetzt der Quelix-Trainer und der Bobic wurde halt dann irgendwie dazu gefragt, ob er die Spieler im Vorfeld schon informiert hat. Und der sagte dann, die Spieler können auf ein Handy nachgucken, da werden sie es erfahren, weil sie gucken ja eh immer aufs Handy. Ich bin nicht in der Position oder wie auch immer, ihnen das zu sagen, sie dabei abzuholen. Genau. Mhm. Und das ist für mich ja schon absoluter Vertrauensverlust. Ja, wenn du an dem Punkt bist, erreichst du doch gar nicht mehr die Spieler. Denn wenn da keine Kommunikation mehr stattfindet, wie willst du denn noch was zum Besseren wenden?
Kommt aber jetzt auf die Position drauf an, ne? Bobic ist der Manager und nicht der Trainer.
Ja, aber wenn es jetzt darum geht, dass der eine Trainer geht und der andere Trainer kommt, dann sollte schon die obere Stelle sagen, Leute, so ist es, deswegen und warum auch immer. Also, ne, da findet keine Kommunikation statt und dann gibt das natürlich sehr viel Raum für Spekulation, für Unsicherheit und Unsicherheit führt zu Vertrauensverlust.
Ja, und da sind wir dann so auf einer der ersten Stufen dieser lustigen Konflikttreppe, ne? Eine Verhärtung. Wenn man sich dann in der Kommunikation auf Formalismen zurückzieht. Ne? Beispielsweise, ich rufe den nicht an, ich schicke den jetzt eine Mail. Ne? Mhm. Oder schreibe jetzt große Protokolle und sowas, ne? Und beharre drauf, ne? Und nimm auch keinen Anruf entgegen. Und schon ist dann da, sag ich mal, dann fängt der Krieg an. Dann hast du eigentlich schon verloren.
Und ganz ehrlich, Kommunikation bedeutet immer viel Arbeit. Ja, auch wenn du gerade genervt bist, weil der Typ dich zum 10. Mal fragst, musst du ruhig bleiben, es ihm wieder erklären, musst du dem noch eine Mail schreiben, hat der noch eine Frage. Ja, Kommunikation kann sehr schwierig sein. Ne? Und irgendwann kommt der Punkt, und da haben wir vorher noch drüber gewitzelt, na, ich dachte, du weißt, dass du das machst. Ja, dann hat man vorher nicht miteinander gesprochen und dann geht halt was schief und dann können auch da wieder Schuldzuweisungen anfangen und dann sind wir wieder im Vertrauensverlust.
Ja, und da haben wir so eine Sache, ne, im Football-Leben habe ich es erlebt, jetzt nicht selber als Coach direkt, sondern im Nachbarteam, was ich gut kannte, da gab es dann nur noch einseitige Kommunikation aus dem Team voraus Richtung Vereinsführung. Ja, was war Ende vom Lied? Das Team hatte sich aufgelöst, weil die Vereinsführung sich nicht mehr gekümmert hatte um dieses eine Team. Und wunderte sich, warum die einfach gehen. Ja, ganz einfach, ihr habt einfach nicht geantwortet auf Anrufe, auf E-Mails und so weiter und so fort, weil ihr andere Sachen im Kopf hattet, ne? Ja, ne?
Kälte, du hast da gerade so eine Folie gehabt, die finde ich total wichtig. In Konflikten auch mit Leuten, also die davor, mit der Emotions- und mit der Sachebene. Weil tatsächlich, wenn ich mich jetzt mit meiner Frau streite, die sagt, Martin, Ich bin unglücklich, dass du so wenig im Haushalt machst. Mich macht das sehr traurig.
Kenne ich.
Ja, ja, genau. Ich kenn das nicht. So, dann erstmal die richtige Ebene zu finden, muss man ja auch eine gewisse Empathie haben und ein gewisses Ohr dafür haben. Was hat man mir denn da gerade gesagt? Ja. Geht es jetzt um die Spülmaschine? Das ist eine Sachebene. Das kann man lösen, indem man beim nächsten Mal das anders macht. Das andere ist ja sozusagen diese emotionale Ebene. Ich bin traurig.
Richtig.
Ja? Also sozusagen auch auf die Gefühle dann eingehen.
Das Schwierige ist, dass viele, und da nehme ich mich auch gar nicht aus, in einem Streit versuchen, den anderen zu verletzen. um halt eine dominante dominante Rolle einzunehmen in diesem Streit.
Und geht ja auch um Revanche, ne?
Also, ja, verletzen, ja. Gegenverletzen, sich rächen. Wenn man in diesem Strudel ist, ist es ganz schwer, da wieder rauszukommen. Der kann ganz schnell eskalieren. Und da muss man dann am besten halt auch irgendwie Regeln für sich finden, wie man aus dieser Situation wieder rausgeht. Ich kenne das selber. Es ist gar nicht einfach. Am besten dann vielleicht mal den Raum verlassen, durchatmen und irgendwann wiederkommen und dann versuchen, ruhig wieder weiterzureden.
Genau, das ist du ja kannst, auch. Das ist ja auch diese Konflikttreppe, ne? Das sind immer auch, das fängt ja auch immer mit kleinen Spitzen. Na, bist du wieder zu spät?
Und genau, und auf einer emotionalen Ebene kannst du halt keine Argumente austauschen. Das funktioniert nicht. Na, du kannst sagen, wie du dich fühlst, kannst sagen, wie es dir geht, womit du glücklich bist oder unglücklich bist, aber du kannst keine vernünftigen Argumente austauschen. Ne? Aber um jemanden halt bei der Emotionsebene abzuholen und wieder auf die Sachebene zu begleiten, ist es dann halt auch mal wichtig, ein bisschen Empathie zu zeigen und zu gucken, wie geht's ihm, warum geht's ihm, also seine Position einzunehmen und vielleicht ein bisschen Mitgefühl zu zeigen, zu sagen, ich verstehe dich, ging mir mal genauso, kann ich voll nachvollziehen, dass du jetzt sauer bist, und dann holst du ihn halt ab und dann sagst du, okay, aber wir können das jetzt nicht machen, weil, ja, ich weiß, der Schiedsrichter verteilt hier gerade Flaggen am laufenden Band, verstehe ich, dass du da jetzt sauer bist, war nicht gerechtfertigt, aber wir müssen uns an den Schiedsrichter anpassen, der pfeift das Spiel, also reiß dich zusammen, mach dies, mach das. Ne? Nur so kann es funktionieren.
Ja.
Also nach meiner Fassung. Vielleicht genau, hat Pia da noch andere Erkenntnisse. Aber wenn man
diese Ebenen miteinander vertauscht, kann eine Menge Konflikt aufkommen. Keine Ahnung. Ehemalige Arbeitgeberin, der habe ich gesagt, oh, mein Schwiegervater hat eine Krebsdiagnose bekommen. Mhm. Und sie sagt, ah ja, mein Schwiegervater, der hat das auch gehabt. Ja, das war eher dann so wie Blinddarm.
Mhm. Auch toll, ne?
So, und in dem Moment, wo du dir wirklich große Sorgen machst, wo du wirklich emotional wirklich total zum Zerreißen angespannt bist, kommt dann jemand mit so einer Sachebene. Ja, das ist nicht schlimm, lässt sich lösen.
Ja, man muss ja,
das willst du dann gar nicht hören.
Ja, ich sag mal so, das ist natürlich jetzt vom sag ich mal, vom Charme her eher nicht so toll. Man muss aber manchmal auch mal verstehen, dass andere Leute einfach mal anders ticken. Das muss man halt akzeptieren. Manche Leute können mit solchen Hiobsbotschaften total schlecht umgehen und manche sind dann, sag ich mal, auch so strunzdoof und geben halt solche blöde Antworten, sag ich mal. Finde ich natürlich auch total blöd, aber man muss halt verstehen, manche Leute sind halt so. Aber was bei mich bei der Kommunikation halt ganz wichtig ist, ist auch zu erkennen, ab wann ist Kommunikation zwecklos? Ne? Du tust, du machst, und woran erkennt ihr eigentlich, dass der Punkt, wo man noch kommunizieren kann, eigentlich schon längst überschritten ist, dass man eine Reißleine ziehen muss, wo man feststellen muss, die Art und Weise, wie ich kommuniziere, kommt nicht an. Die Informationen also kommen nicht an, etc. pp.
Wenn meine Smartwatch mir sagt, dass mein Puls bei 180 ist und sagt, du musst dich reagieren, spätestens dann sollte ich mal einmal um den Block gehen.
Wenn die Ader an der Schläfe anfängt zu pulsieren.
Ja, oder wenn man von jemandem Sachen hört, die die Person einem sagt, die die Person niemals sonst zu einem sagen würde, auch nicht im Streit, dann vielleicht sagen, ey, pass auf, du gehst jetzt in den Raum, ich gehe jetzt in den Raum und wir sprechen uns mal in 10 Minuten und kommen mal beide runter. Oder und dann wieder zu so einer Art Verhandlungen wieder zurückkommen und sagen, war blöd gelaufen. Wenn der andere das noch nicht so sagen kann und wieder mit Spitzen fährt, na ja, sag doch, was du gerade eben gesagt hast.
Na komm, trau dich mal, ne?
Ja, genau, dann sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt nochmal 10 Minuten.
Also,
und vielleicht können wir den Knoten heute noch nicht lösen.
Also ich habe dann immer so ein Problem, oder was heißt Problem, wenn ich dann aufhöre zu kommunizieren, ist, wenn ich merke, du bist in einer Diskussion oder einer Problemfindung drin, willst Argumente austauschen und du merkst, der andere redet nur, um seinen Standpunkt zu zementieren, um Recht zu haben. Ja, wo du dann merkst, es kommt zu keinem Konsens. Andersrum, und das haben wir manchmal hier in unserer Dreierrunde auch so ein bisschen, dass einerseits Raum für Kommunikation für sich einzunehmen, aber nicht abzugeben. Ja, wenn, ne, nehmen wir jetzt zum Beispiel Carsten, der groß und breit.
Finde ich gar nicht so schlimm, Käse.
Nein, ist auch nur dezent, ja. Aber man merkt's, wenn man drauf achtet. Wenn jetzt Carsten zum Beispiel sehr detailliert dann wieder spricht und dann kommt der kurze Einwand von Martin oder mir so, und dann geht's immer weiter und dann, kann da Aufruhr entstehen.
Das ist eine technische Ebene.
Ja, nicht nur. Nein, es ist auch nicht dramatisch, aber sowas kommt dann halt vor.
Ich finde, es ist schon diese Spitze, die du jetzt hier öffentlich rausholst.
Was ist eigentlich die Information?
Ja, passiv-aggressiv.
Nein, also nur um es zu
Sie abrechnen mit uns.
Um das plastisch dann halt darstellen zu können. Aber ne, es gibt Leute, die nehmen in der Kommunikation viel Raum ein, lassen aber wenig Raum den anderen. Und da ist dann eine Kommunikation auch sinnlos.
Ja, und das ist also ein Problem. Ich meine, ich kenne das jetzt von mir als Betroffenen, ne? Wenn du einfach in deinem Flow drin bist, du willst loswerden. Ne? Einen habe ich noch. Ne? Das ist wirklich schlimm. Aber habt ihr auch schon mal festgestellt, ich habe es mal erlebt, dass eine Änderung der Kommunikationsweise auch eine Art der Kommunikation ist. Beispielsweise einer fängt an, sehr viel zu reden oder einer fängt an, damit gar nicht mehr zu reden. Nonverbale Kommunikation, Nicht-Kommunikation kann auch Kommunikation sein.
Man kann nicht kommunizieren.
Oh, ein weises Wort. Ne? Eine drastische Verhaltensänderung ist auch eine Kommunikation.
Tja, Mensch, da sind wir ja heute richtig tief eingetaucht hier.
Ja, ne? Also ich sag mal so, aus Footballersicht, ne, zum Beispiel Spieler, die ansonsten mit 90% Trainingsbeteiligung glänzen, kommen dann mal 2 Monate gar nicht. Das ist auch eine Information, die man als Coach eigentlich nie haben will, ne? Aber mit der muss man umgehen können.
Ja, oder in Chats, ne? Du stellst eine konkrete Frage und keiner will sie beantworten. Du merkst, sonst schreiben sie immer alle sofort.
Was meinst du denn jetzt genau damit?
Nicht ihr.
Ja, generell WhatsApp-Chat. Ja. Also ich finde, jetzt ganz ehrlich, WhatsApp ist für mich auch eine Kommunikationsplattform, die für mich echt schlimm ist. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe letztes Jahr nochmal für mich gelernt, führe keine Diskussion über Chat.
Ja.
Weil erstmal fehlt dir der Raum, um Sachen auszuformulieren und zweitens fehlen die Zwischentöne, also sowas irgendwie wie Mimik, Gestik, das Paraverbale, wie wird etwas gesagt. Ja.
Das ist geil, wenn jemand, der sonst sehr viel antwortet im WhatsApp, ja, und schreibt und du schickst irgendwas, was du gemacht hast, irgendwas Gutes oder so, und dann kommt nur so dieser Daumen.
Ja. Und du denkst so, ich habe hier gerade Krieg und Frieden von Tolstoi nachgeschrieben, ja? Und ich krieg nur ein Smiley.
Ja, ja, aber das ist ja dann wieder die emotionale Ebene, auf der du verletzt bist. Genau. Du willst ein bisschen Anerkennung haben, die wird dir verwehrt, also fühlst du dich verletzt.
Und das kann man echt, selbst wenn man es will, man kann es echt nicht verhindern. Ne? Und was ich jetzt bei WhatsApp auch mal gemerkt hatte, ist, wie gesagt, wenn du irgendwas reinschreibst und Leute reagieren nicht, oder du schreibst irgendwas rein, Person A reagiert, und dann bist du in so einer WhatsApp-Gruppe drin, wo 30 Leute drin sind, und auf einmal, 2 Minuten später, dreht sich um Hundebabys. Und denkst so, ja toll, was ist jetzt mit dem eigentlichen Thema? Und das finde ich WhatsApp so total schlimm, weil da wird eine Kommunikation teilweise gehijackt, beziehungsweise komplett platt gemacht, und die Person, die du erreichen wolltest, hat noch gar nicht reingeschaut. 3-4 Stunden später nur 50 neue Nachrichten, guckt nicht mehr rein und du hast sie nicht erreicht.
Tja, das gibt da einen tollen Witz, Musikerwitz, ne? Zwei Musiker unterhalten sich und der eine erzählt die ganze Zeit von seiner Musik und neue Platte und alles und er erzählt und wie toll er aufgenommen hat und am Ende sagt er so, okay, pass auf, jetzt haben wir eine halbe Stunde nur über mich geredet, reden wir mal über dich, wie findest du eigentlich meine neue Platte?
Ja. Ja, also ich habe letztens eine Funktion auf mein Handy gefunden, eine App, ne, die hat so einen grünen Kasten und da sieht aus wie so ein weißer halber Knochen, habe da letztens mal aufgedrückt und konnte Leute live bequatschen und die konnten mir direkt live antworten. Meine Freundin hat mir gesagt, das nennt sich Telefonieren. Das fand ich total geil.
Ach.
Direkte interaktive Kommunikation, nicht über Sprachnachrichten.
Kostet das extra?
Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Rechnung. Das war irgendwie komisch. Weil ihr wisst ja, ich habe letztens Sprachnachrichten für mich entdeckt.
Ja, ich muss mich entschuldigen. Das bereue ich bis heute.
Ja.
Das bereue ich bis heute.
Ja, Sprachnachrichten ist für mich auch eine Art der Kommunikation, ne? Du zwingst Leute, 3 Minuten zuzuhören. Oh.
Erstens das und.
Nee, aber das ist auch, da ist auch so ein Fehler in der Kommunikation, nämlich Erwartung, wie es ja da irgendwo hier auch überall steht. Erwartung. Wenn jemand meine Sprachnachricht abhört, muss ich die Erwartung haben, dass er nicht sofort antwortet, wenn er nicht kann. Yeah. Und andersrum, derjenige, der die Nachricht empfängt, muss sich von der Erwartung freimachen, dass er sofort antworten muss, bloß weil er das Ding bekommen
hat. Das ist ja genau das Problem. Also gerade so Schriftverkehr, und jetzt gehören ja diese Voicemails mit dazu, sind ja eine Kommunikationsform, wo du nicht sofort eine Antwort kriegst. Mhm. Wenn du normal in einem Vis-à-vis-Gespräch bist, kriegst du sofort eine Antwort. Ob es nun die Mimik ist oder wirklich eine Antwort ist, du kriegst auf jeden Fall irgendeine Art von Feedback. Wenn du jetzt über eine Distanz einwegig kommunizierst, gibt es keinen Response. Und das können Leute meistens nicht differenzieren. Sie erwarten, dass sofort was zurückkommen muss. Und wenn es nicht zurückkommt, dann sind sie verletzt. Aber dass der Typ gerade am anderen Ende vielleicht busy ist und was zu tun hat, da muss man dann halt auch mal wieder seine Position einnehmen, sich in den anderen vielleicht hineinversetzen und zu gucken, könnte vielleicht an bestimmten Gründen liegen.
Aber da beneide ich die Leute, die in dieser Friedenswelt leben und kein Mobiltelefon haben.
Oh ja.
Das finde ich wirklich, also seitdem es Mobiltelefone gibt und mit SMS-Funktionen, wie viele Verabredungen wurden da eine halbe Stunde vorm Date abgesagt?
Oder eine halbe Stunde danach. Gibt es ja auch. Ne?
Ja, also furchtbar. Und da hatte ich mal eine mit dem Sänger meiner vorletzten Band, mit dem habe ich mich mal, der hat in Biesdorf gewohnt. Ja, da haben wir uns da verabredet, 2 Wochen vorher, dass wir uns am S-Bahnhof Biesdorf treffen und er mich da abholt mit seinem Auto und wir dann zu seinem Haus fahren und Aufnahmen machen oder irgendwas, kein Bier trinken, keine Ahnung, was wir da machen wollten. Habe ich gesagt, ja, machen wir. So, Samstag in 2 Wochen, 14 Uhr bin ich da. So, Samstag in 2 Wochen, ja, 14 Uhr, ich stehe am Bahnhof Biesdorf, keiner kommt. Halbe Stunde warten, keiner kommt. Und ich hatte nicht seine Adresse, ich wusste nicht die genaue Adresse, wo er wohnt, und an sein Handy ging er nicht ran. Ich habe probiert anzurufen. Und es war, ach genau, ich habe auch, glaube ich, irgendwann nicht mehr angerufen, weil ich kein Guthaben mehr hatte. So, damals war, das waren noch so eine Zeiten. So, und dann dachte ich so, Mensch, na, irgendwie, letzte Mal, wo er mich hier abgeholt hat, sind wir ungefähr in diese Richtung gefahren mit dem Auto. Und dann bin ich so ein bisschen, so nach einer Dreiviertelstunde losgegangen.
Aus offener Kommunikation.
Nein, nee, die Pointe ist ja, dass er dann eine Stunde, also um 3 Uhr dann auf meinem Handy anrief und sagte, ja Martin, wir waren ja um 2 verabredet. Ich so, Alter, ja, Lars, genau das. Er so, ach so, ich dachte, wir kurz vor dem Treffen bestätigen wir das Treffen noch. Und ich dachte so, hä? Aber wir waren noch verabredet.
Ja, und denken, halten wir mal fest, denken ist nicht kommunizieren.
Und annehmen, dass der andere es versteht.
Genau.
Ist nicht, dass er es versteht.
So, Jungs, ich würde sagen, machen wir damit einen Schlusspunkt.
Habe ich das jetzt gekapert?
Nein, du alter Hijacker.
Nein.
Hat doch. Ein bisschen, maybe.
Aber wir wollten ja keine 2-Stunden-Sendung mehr machen.
Verdammt.
Und ich glaube, wir haben das Thema jetzt ermüdend ausgeschöpft.
Ah, ich fand es interessant.
Ja,
nicht so ganz nicht spezifisch war, footballmäßig so.
Ja, und ich denke mal, wenn Zuhörer dazu eine Meinung hat oder eine Erfahrung hat, die er mit uns teilen möchte, kann er entweder die E-Mail-Adresse info@thecoachpotatoes.de nutzen oder er kann auf Instagram gehen und dort den Mail-Button hitten oder dort irgendwas kommentieren. Oder er geht auf unsere Facebook-Seite und kommuniziert da mit uns. Das geht auch. Und ansonsten, auf allen möglichen Plattformen, wo wir gestreamt werden, könnt ihr bitte uns liken, Glocke hitten, damit ihr da uns folgen könnt. Und wir haben die Playlist, den Kartoffelsalat. Dort könnt ihr liken und auch folgen. So, Carsten zuckt jetzt hier nervös schon rum. Hast du einen Schlaganfall oder wolltest du was sagen?
Nein, ich dachte schon, du sagst jetzt der Kommunikationssalat. Ja, ich gehe mir jetzt eine Buchstabensuppe machen.
Schön. Ich werde meiner Frau sagen, dass ich sie lieb habe.
Ja.
Ich werde es meiner zeigen. Ja. Dass ich sie mag.
Ich werd auf eure Dateien warten.
Du musst es dir so richtig zeigen.
Ja, ich mache so Herzchen und sowas jetzt. Ja.
Oh Gott, mir wird schlecht. Dann doch lieber wieder mit Jagdwurst.
Nein, ich habe ja M&M's Protein. Ich habe hier M&M's Proteinriegel mitgebracht, ne? Das ist Liebe.
M&M's Proteinriegel. Kannst du mir den paar Post schicken?
Kann ich immer zuschicken, ja.
Gibt's bestimmt wieder nur in Holland.
Was sprechen wir uns denn eigentlich in der Runde jetzt hier wieder?
Bei der nächsten Redaktionssitzung, die anberaumt wird.
Was für eine Redaktionssitzung? Aha. Die hat doch jetzt schon wieder nicht geklappt.
Ich weiß, ne? Ja, die nächste wird TBA, to be announced.
Okay, aber jetzt hier so on air, weil in 2 Wochen bin ich im Urlaub. Nice. Das heißt wahrscheinlich erst
wieder,
in 4 Wochen.
Jetzt erst.
Super, dass du es jetzt
Kommunikation, mein Freund. Mhm. Kommunikation. Hallo. Wir haben sogar eigene E-Mail-Adressen, die wir hitten können. Wir haben einen eigenen Kalender und wir wissen von nichts. Wir erfahren das jetzt erst. Martin.
Wie heißt denn eigentlich deine E-Mail-Adresse?
Tja. CoachCarsten@coachpotatoes.de.
Echt? Ist da ein Coach davon?
Ja.
Bei mir steht nämlich nur Martin.
Pech
gehabt. Die Coach-Potenzial.
Ja, du bist doch kein Trainer.
Ja, wir können es auch nur ändern in der Martin.
Ich bin noch Coach-Potato Martin.
Das ist richtig.
Ja, wir können so, können wir auch, machen? Kette, letzter Antrag für heute. Ja, wir benennen Martins E-Mail-Adresse um in Uncoachable Martin.
Uncoachable Martin ist gut.
Ja.
Oder Anti-Coach.
In der Offenbarung war geschrieben, der Anti-Coach wird kommen.
Und läutet das Ende aller Dinge ein.
Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. In eigener Sache.
Oh, nein.
Freitag kommt meine neue Single
raus. Oh mein Gott, wie heißt die denn jetzt kommst?
Jetzt kaperst du aber unsere Sendung wirklich. Das interessiert doch kein Schwein.
Die heißt Paul.
Eben, nun Paul mal hier nicht so rum.
Also ich dachte, die würde Paul heißen.
Na, der Typ hieß Paul.
Paul, okay. Paul.
Ja, ist eine sehr dystopisch klingende, dunkle Indie-Tronic-Hymne.
Wow.
Richtig, richtig düster.
Ich nenne es jetzt so Indie-Stadion-Rock.
Macht mich reich.
Ja.
Na, ein bisschen Werbung.
Wollen wir so auf die Playlist packen, Kälte? Einfach nur, damit er jetzt mal still ist.
Ach, keine Ahnung.
Die Begeisterung. Nonverbale Kommunikation war das jetzt gerade nicht und diese Begeisterung Kettes Stimme war nicht gefaked.
Ja, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich irgendwie Communication in Disguise betreibe.
Nein.
Man weiß bei mir immer, was los ist.
Ja, Diskretion auch nicht mehr.
Oh, letzter Song für die Playlist ist dann Elvis Presley, Devil in Disguise.
Okay, meinetwegen. Juti, meine Lieben,
Juti,
das
ne?
waren die Couch Potatoes, Folge Ich schlag mich tot, keine Ahnung, 29? 29, ne?
Ja, das könnte jetzt hinhauen, wir zählen einfach nicht mehr so richtig, ne?
Ach, wozu auch, wir müssen nicht wie andere krampfhaft ein Jubiläum feiern.
Ja, genau, und außerdem wir Coaches, ne? Wenn wir Coaches sagen 10 Push-Ups, ist das meistens eine Lüge, ne?
29.
Ja.
Danke. Unser Nutman.
Ja.
Gut, Leute.
Übrigens, euer Room Service war geil. Auch wenn der Portier, es war nicht so richtig klar. Der wie hieß der nochmal? Paolo.
Hallo.
Ja, genau. Paolo mit einem französischen Akzent, der immer wieder mal ins Italienische driftete.
Multinational.
Aber der Film, den du gedreht hast, der war geil.
Der Film?
Kälte.
Ja, ne? Ja, ja. Kälte und die schwedische Coaching-Pumpe.
Im Hotelzimmer.
Genau. Musst du nächstes Mal erklären, was die Coaching-Pumpe ist, ne?
Klingt nach Pump Up the Jam.
Ja, nächstes Mal ein Bilderrätsel, ne? Ich habe letztens mal ein Bilderrätsel gemacht, jetzt in der Coaching-Gruppe, ne? Nur falsche Antworten. Ich poste mir das demnächst bei Facebook. Ne? Nur falsche Antworten, bitte.
Gut, Potato Heads, wir wollen euch nicht länger langweilen. Macht, was immer ihr machen wollt. Bleibt anständig, lasst die Hände über der Bettdecke. Habt Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wahrscheinlich ohne Martin.
Yeah. Yes!
Wir haben es geschafft.
Yeah.
Yo.
Also,
war schön, euch zu sprechen.
Ja, danke gleichfalls. War mir ein inneres Blumenpflücken.
Ja.
Oh ja.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Die Couch Potatoes.